Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckle.
Hallo Tina.
Hallo Katrin. Schön, dass wir hier mal wieder zusammen aufnehmen. Das ist mal wieder besonders, weil wir an einem Ort sind, nämlich beide in Berlin und Katrin ist zu Besuch und jetzt können wir hier so richtig schön mal wieder uns gegenüber sitzen und die Dinge besprechen.
Und zweite Premiere, wir sind zum ersten Mal mit beiden Hunden zusammen, ne? Die haben sich heute kennengelernt.
Ja, die sind auch beide da, bisher verhalten sie sich ruhig, aber wenn es mal zwischendurch irgendwie tapst oder raschelt, wisst ihr Bescheid.
Genau. Wir haben uns heute das Thema, ja, oder wollten heute über das Thema Emotionsregulation sprechen. Und Emotionsregulation im Sinne von, ja, was ist eigentlich ein guter Umgang mit Gefühlen und gibt es einen guten Umgang überhaupt? Oder ist das sehr individuell, was das überhaupt heißt?
Anlass war, dass wir im Moment in einer Zeit voller Krisen und Herausforderungen und politischen Veränderungen, die viele Menschen auch Sorgen machen oder bedrücken sind und insgesamt das eher so einen Einfluss drauf hat, denke ich, ne, dass wir eher emotionalisierter sind insgesamt und dass die Gefühle, die das auslöst, das zu handeln gar nicht so einfach ist. Und gerade das finde ich irgendwie super spannend zu schauen, okay, wie denn dann damit umgehen, ne, wenn es auch, ich sag mal, wenn es kein neurotisches Problem ist, sondern eigentlich, ne, so sehr gute Gründe gibt, sich schlecht zu fühlen. Wie kann man trotzdem gut darin bei sich bleiben oder für sich sorgen und in dem Kontext eben das Thema, ne, wie reguliere ich meine Gefühle? Und da können wir ja gleich mal darauf eingehen, was heißt das eigentlich, ne, Emotionsregulation? Und warum ist das hilfreich oder wichtig, auch gerade in herausfordernden Situationen oder unter herausfordernden Bedingungen?
Ja, und wir wollen uns anschauen, wie ist es generell mit Emotionsregulation, aber auch wenn eben, wie von Tina gerade gesagt, besondere Situationen im Außen sind oder auch besondere Herausforderungen im Innen, wie eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung oder ein Stil oder eben ADHS, also bestimmte innere Faktoren, die quasi erschwerte Bedingungen sind.
Genau, auch der ganze Bereich, wenn es um Traumatisierung geht, posttraumatische Belastungsstörung oder noch Komplextraumatisierung, was einen großen Einfluss darauf hat, wie Gefühle gefühlt werden und wie Gefühle auch belastend sein können. Ja.
Ja. Also ich weiß nicht, Tina, ob du, wenn du in Therapien, Beratungen, ob du, also wie du das Thema Gefühle und Umgang damit erklärst in der Tiefenpsychologie, also mich würde interessieren, ob du auch ein bestimmtes Modell nutzt, aber in der Tiefenpsychologie ist man ja tatsächlich dann auch bei Freud als so irgendwie dem Begründer, ne, früher der Psychoanalyse und gerade seiner Tochter Anna Freud, die dann eben was zu Abwehrmechanismen geschrieben hat. Und die Idee war so, es gibt unreife und reife Abwehrmechanismen. Also wir haben irgendwelche intensiven Gefühle aus unserem Unbewussten oder Vorbewussten, also schwerwiegende Ängste oder dass wir uns immer hingezogen fühlen oder irgendwie Wut haben. Und dass wir in der Regel das abwehren müssen, weil unser Über-Ich, also die Moral, die Werte, das, was man antrainiert bekommen hat, es irgendwie gar nicht so erlauben würde oder eben die Gesellschaft, ne, dass man nicht alles, was man empfindet, auf die gleiche Art und Weise also oder sofort rauslassen kann. Manchmal ist dem wahrscheinlich wirklich so, dass man Ärger bekommen würde und manchmal denkt man das nur und man ist nur so der innere Richter. Und dann müssen eben ja Strategien gefunden werden, die Gefühle abzuwehren. Und das kann was sein, was sehr frühes, was unreifes ist, also was eher vielleicht Kinder machen würden und es kann relativ reif sein und das ist so unterteilt in was ist eigentlich dementsprechend ja was ist was Gesundes und was ist was Früheres, was Unerwachsenes. Wie ist das? Bei dir gibt's da eine Theorie, die du gerne nutzt und hat die auch so eine Unterteilung in gut, schlecht?
Ja. Also ich finde das, ich würde es gerne so ein bisschen
kommentieren.
Nee, oder ich würde gerne das erstmal so vorstellen, wie ich das auch meinen Klientinnen vorstelle. Also unsere Gefühle sind ja erstmal grundsätzlich alle insofern richtig und wichtig, als dass sie uns was über unsere Bedürfnisse sagen. So wie du jetzt auch gerade gesagt hast, da gibt es vielleicht dann auch aber auch ein Bedürfnis, wo man sich dann vielleicht im Erwachsenenalter für schämt oder ne, was aus anderen Gründen nicht so willkommen ist. Aber grundsätzlich haben wir immer ein Recht auf unsere Gefühle und die sind auch erstmal insofern valide. Sie sind aber nicht unbedingt immer eine akkurate Beschreibung der Wirklichkeit. Also oft fühlen wir etwas so, wie es vielleicht früher mal schlimm und gefährlich war und das heute nicht mehr ist oder ja, in unterschiedlicher Art und Weise so. Und ich finde das sehr hilfreich, wenn wir gucken, also gerade, ich sag mal so Erlebens- und Verhaltensmuster, in der Schematherapie spricht man halt von Schemata, die haben uns halt geprägt und die liegen dann sozusagen in uns eingebrannt. Und es ist hilfreich, mit Gefühlen umzugehen, eigentlich wie man mit Kindern umgehen würde. Also das, und das passt auch, weil als die Gefühle entstanden sind, waren wir auch Kinder und die erleben es auch oft so. Und wenn man jetzt sozusagen so ein Gefühlskind nimmt oder hat, was ankommt und das ist vielleicht irgendwie nicht total wütend oder es ist unglaublich traurig und alleingelassen, dann können wir entweder dem so begegnen, wie man eben einem Kind begegnen würde. Man könnte es streng zurechtweisen, sagen, jetzt stell dich nicht an, jetzt reiß dich zusammen, ne? Oder das wollen wir so nicht haben. Und dann gibt es ja auch, ne, dann könnte ein Kind sich ja auch irgendwie versuchen, dann so zusammenzureißen. Aber es geht natürlich auf Kosten des inneren Friedens. Jetzt komme ich gleich zur Emotionsregulation. Entschuldige, dass ich so ein bisschen aushole. Oder man kann eben dem Kind helfen, damit umzugehen. Man kann hinhören, erstmal wahrnehmen, dass was ist und gemeinsam das Gefühl und das Bedürfnis dahinter benennen und zu schauen, ne, was braucht es jetzt? Und das ist der Unterschied. Das Erste macht vielleicht, dass es im Verhalten nicht mehr so sichtbar wird, aber es reguliert das Gefühl eigentlich, weil es nicht in einen beruhigten, gehaltenen Zustand übergeht. Und wenn ich aber mich hinwende und es gemeinsam einordne und verstehe und nach dem Bedürfnis schaue und das Bedürfnis dahinter versuche zu befriedigen, dann kommt das, ne, also das Gefühlskind auch oder wie das richtige Kind von dem Angespannten in den entspannten oder zumindest beruhigteren Zustand. Ich finde, das kann man ganz gut beschreiben. Aber wenn man zum Beispiel jetzt so ein schreiendes Kind auf dem Arm hätte, ja, und das so ist ganz aufgeregt und ganz, ne, die Welt geht unter und ich nehme das in den Arm und wiege das, dann ist der Effekt, den ich ja haben möchte, nicht, dass das sofort lacht oder sofort von dem Gefühl abgelenkt ist, sondern dass es von diesem aufgeregten, ganz schlimmen Wein in so ein beruhigtes Wein geht und dann, ach ja, dann weint es vielleicht auch noch so ein bisschen, aber es geht eben in diesen entspannten Zustand. Und das ist wichtig. Das ist halt wichtig, dass wir das als Kinder lernen können. Dafür brauchen wir aber auch Erwachsene, um das lernen zu können. Und das würde ich jetzt sozusagen, wenn es um Regulation geht, ist es im Prinzip das. Also, dass wir das uns dem annehmen und dafür da sind sozusagen. Genau.
Für unser eigenes Gefühl in dem Fall. Also das,
genau.
Das eigene Gefühl,
genau.
wie ein Kind zu betrachten.
Genau. Und indem ich es Über-Ich, da ist ja der Über-Ich wird ja eher, ich sag mal, so ein bisschen wie so eine strafende, fordernde, eher wie so innere Kritiker, ein innerer Kritikermodus beschrieben und dem sozusagen eine andere regulierende, führende Position daneben zu stellen. Also, ne, was in der Schematherapie ist das der gesunde Erwachsene, also der eben freundlich drauf schauen kann und hilfreich und akzeptierend versucht dann damit umzugehen und nicht eben unterdrückend, dass es dann zu diesen Abwehrmechanismen kommt, die du so gerade angerissen hast. Genau. Und dieses mit den, ja, mit Gefühl umgehen, so wie man eben mit Kindern umgehen würde.
Ja, ich habe da direkt, würde ich gerne anschließen, weil ich mich an eine Situation erinnere, die das, finde ich, gut beschreibt, wie dieser Umgang mit Kindern und dementsprechend ja mit Gefühlen, wie das sinnvoll ist. Wir waren mal mit Freunden in einem Heuhotel mit ganz vielen und eine hatte ihren recht jungen Sohn dabei und der wurde dann oben zum Schlafen hingelegt und hat furchtbar geschrien und hat sich nicht so beruhigt. Ist ja auch irgendwie klar eigentlich, ne, aufregend, neue Umgebung. Und ich weiß noch, dass sie hochging und dann mit ihm so rumlief und sagte, ach, das verstehe ich aber auch, dass du dich aufregst und so. Das war ja auch ganz schön anstrengend von mir und jetzt habe ich dich irgendwie da in so ein, ne, Heubett gelegt und so. Das ist ja auch ganz schön komisch. Und das fand ich total, also ich habe das gesehen und dachte, ach Mensch, das ist ja wie im Lehrbuch, weil sie nicht gesagt hat, ach, ist ja gar nichts, ich bin ja bei dir, im Sinne von, also stell dich nicht so an, nur in nett, ne? Also sie hat ja nicht gesagt, ach, du brauchst keine Angst haben, sondern sie hat das so aufgegriffen und gesagt, das verstehe ich, das ist aufregend. Und die Stimme war sogar erst auch ein bisschen mit aufgeregt, also die hat das so aufgegriffen, ne? Die ist erst so, ach, das verstehe ich ja auch. Und dann wurde die Stimme immer so ein bisschen ruhiger. Und das fand ich, ist mir so im Kopf geblieben, dieser Moment. Fand das, das ist ja auch aufregend hier. Und sie ist auch richtig mit dem Kind auch ein bisschen rumgelaufen auf dem Arm. Bis dann so beide gemeinsam sich so runterreguliert hatten. Und es gibt dazu tatsächlich auch Forschung, dass kulturübergreifend in der Regel, wenn wir Kinder beruhigen, die Stimme ja auch, wie du das gerade auch sagtest, erst ein bisschen mit aufgeregt ist. Och Mensch, was ist denn? Und so, ne? Und dann sich so die Stimme so ein bisschen runterreguliert und das Kind sich daran orientieren kann.
Ja. Und ich hatte in Holland eine ganz tolle Dozentin damals vor 100.000 Jahren, als ich da Kunsttherapie studiert habe. Und die hatte das damals uns so gelehrt, wie wichtig das Unterschied zwischen Pädagogik und Therapie ist, dass der Pädagoge, die Pädagogin eher erklärt, wie es richtig gemacht werden soll. Also was ist, wenn das Kind rumrennt, das quasi anzuleiten, das zu zeigen. Und die Therapeutin rennt erstmal mit. Und, ne, und drosselt dann langsam gemeinsam das Tempo. Also diese andere Art von Anschlussfähigkeit, genau.
Da hatte der Axel Konrad gerade einen LinkedIn-Post zugemacht mit dem Bild, was er aus einer Fortbildung hatte von einem Western-Film, wo eine Kutsche durchgeht, wo irgendwie jemand von der Kutsche runterfällt und die Pferde rennen durch die Prärie mit der Kutsche. Und wenn man dann jetzt irgendwie einen Superhelden oder eine Superheldin hätte im Film, die würde ja in der Regel auch nicht sozusagen einfach eine Mauer hochziehen, wo die Pferde vorrennen, sondern irgendwie erstmal aufs gleiche Tempo sich bewegen, vielleicht vom eigenen Pferd dann so langsam rüber und dann so, also ne, eher so, man würde auch nicht die Zügel plötzlich zurückreißen, sondern langsam die Pferde auslaufen lassen, ne? Ja. Und das passte ganz gut zu dem erstmal mitrennen.
Ja, und das auch vielleicht doch mal so Richtung, wie macht man das in Therapie, Coaching oder Beratung, dass finde ich, an der Stelle auch dann mit in die Emotion zu gehen am Anfang. Ne? Also wenn sich jetzt jemand aufregt oder wenn jemand was ganz schwierig findet und auch da ruhig erstmal mit, so nee, das hat er nicht gemacht oder was und so, dass das, finde ich, auch durchaus hilfreich sein kann. Also diese Neutralität oder diese übertrieben quasi selber gar kein bisschen Partei in irgendeine Richtung ergreifen, dann auch nicht hilfreich ist. Wenn man wieder den Aufstieg schafft, da, ne? Wenn man am Anfang sagen kann, nee, was hat er gemacht und dann sagt, okay, wenn wir jetzt nochmal von der Seite gucken, was waren da eigentlich sonst noch? Und dann ne, den anderen so mitnimmt. Ich glaube, dass das wirklich ein wesentlicher Punkt ist. Das letztens auch mal irgendwo gehört, wo jemand das so beschrieb bei Kindern. Also passt auch wieder. Ich finde, da ist es wirklich hilfreich zu schauen, wie klappt das bei Kindern, weil so klappt das auch bei Erwachsenen. Wenn wir jetzt ein Kind rufen, was gerade, was ich im Sandkasten eine Sandburg baut, ne, und dann will das einfach nicht kommen oder es kommt halt nicht und dann irgendwann sagt man, ne, warum hört das denn nicht und Kind ist nicht kooperativ und sträubt sich oder so. Also davon ausgehend, dass eigentlich alle Menschen, auch Kinder, grundsätzlich kooperativ sein wollen, wenn sie es können, wenn man nur die Brücke halt dahin baut und du dann hingehen würdest und sagen würdest, ah, ich sehe jetzt hier toll, ne, große Sandburg gebaut, jetzt kannst du noch irgendwie an der Seite noch dreimal so ein bisschen glatt machen und hier noch ein bisschen gegenhauen und dann legen wir die Schaufel hier hin und ne, bleibt es bis morgen liegen und dann gehen wir zusammen jetzt rein. Und dass es dann halt auch geht, ne? Also, dass dieses sich dann nah erstmal neben zu setzen sozusagen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich, also das ist zumindest, wenn du mich vorher gefragt hast, so was ist eigentlich mein Anliegen darin, dieses sich dann nah daneben setzen und bei den Gefühlen zu sein, nicht in den Gefühlen zu sein, sondern bei den Gefühlen zu sein, dass das die wichtige Fähigkeit ist oder der wichtige Ansatz.
Passt ja auch zu unserer gute Fragen-Folge oder mit den Fragetechniken, wo wir auch gesagt haben, es hilft ja nichts, wenn Menschen sagen, ich bin gerade tief traurig, sofort in dem Hoffnungsgefühl zu sein. Oder wir hatten ja auch die Toxic Positivity Folge. Es hilft nichts, dann zu sagen, aber Mensch, ist doch schon wieder vorbei oder hätte schlimmer kommen können oder aber schau doch mal, es ist doch eigentlich alles gut oder so. Das löst ganz viel Widerstände aus, wenn das andere Menschen tun. Und dann können die Ideen noch so gut sein und es mag sogar stimmen, was die andere Person sagt, aber man kann es noch gar nicht annehmen, wenn man so auf so einer ganz anderen Welle surft und man braucht es, dass jemand erstmal so ein bisschen mitgeht, auf den sich im Matsch suhlen, so ein bisschen bei der Traurigkeit zu sein, um dann so gemeinsam wieder rauszugucken, wo ist denn der Weg raus aus dieser Matschpfütze und nicht von draußen reingucken und sagen, guck mal, ist doch ganz einfach, du musst nur da vorne links hochklettern und schon bist du wieder draußen.
Ja. Absolut.
Was sind so typische, also was sind Emotionsregulationsstrategien? Also was, wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie Gefühle und und mir sind die aber irgendwie zu viel oder ich möchte mit denen irgendwie umgehen. Was heißt dann Emotionsregulationsfähigkeit oder Emotionsregulationsstrategie?
Ja, vor allem ist es so ein bisschen die Krux, dass sobald da drin steckt, ich will diese unangenehmen Gefühle weghaben, eigentlich das nicht hilfreich ist. Es ist eigentlich ein Paradox, ne? Also so je mehr ich es da sein lasse, desto eher kann es auch gehen. Und von daher ist das, glaube ich, ne, so als Ansatz, Regulation bedeutet eigentlich dann eher, dass wir eben ein gutes Umfeld für unsere Emotionen schaffen, sozusagen, ne? Also es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen mit Gefühlen umgehen und sicherlich auch manche, die auf den ersten oder die je nachdem auch nicht immer nur gesund sind. Also jetzt zum Beispiel in der letzten Folge haben wir ja viel über Sucht und Konsum gesprochen. Das ist ja auch eine Art und Weise, seine Gefühle irgendwie regulieren zu wollen. Der Punkt ist halt, dass das, also ich würde da auch da eben sagen, oder haben wir ja auch gesagt, es ist nicht grundsätzlich falsch, wenn es in eine weise, reife, gute Entscheidung ist. Ne? Und gerade eben bei solchen potenziell ungesunden Sachen ist es umso wichtiger, dass quasi ein Erwachsener mit dabei ist, der die Entscheidung trifft. Ne? Also so, dass nicht, ich sag mal, der innere, wilde Teenager außer Rand und Band, dem alles egal ist, bestimmt, wie viel wir wann was konsumieren oder ne, wie wir dann, weiß ich nicht, angetrunken noch Auto fahren oder was weiß ich, sondern dass es ein bisschen mit einem, ja, dass es aus einer guten Beobachterposition heraus auch noch eine gute Entscheidung gibt. Und dann kann ja auch was eben vermeintlich eher Ungesundes doch auch wieder funktional sein. Ich meine, wer kennt es nicht, dass man sagt, boah, ich habe jetzt so eine schlimme Trennung oder so schlimmen Liebeskummer und jetzt gehe ich mal mit FreundInnen ein Saufen oder so. Und das hat dann auch geholfen für den Moment. Und das hat dann auch geholfen. Ja, wenn es von so einem verantwortlichen Punkt aus dann entschieden wurde.
Ja, und also ich finde, in der Emotionsregulation geht's ganz viel auch um Bewusstsein und Bewusstheit und also ein bisschen die Impulse rausnehmen, das, was einem so die Automatismen rausnehmen. Ja. Also nicht, dass man Fake-Emotionen jetzt herbeiführen sollte oder so, ne, dass man nicht automatisch fühlen darf. Man darf alles Mögliche fühlen, aber das, wie man dann darauf reagiert und was das für Konsequenzen hat, da so ein bisschen die Automatismen rauszunehmen. Also nicht so wie jemand piekt mir in den wunden Punkt und ich hau zurück, sondern so kleine Reflexionsmomente einzubauen. Also vielleicht mir ist irgendwie übel heute, ich habe Kopfschmerzen, mir ist alles zu viel. Ich merke, ich ziehe mich zusammen. Was ist das denn eigentlich? Worum geht's denn? Was ist das denn für ein Gefühl? Das ist ja für viele Menschen schon sehr viel Arbeit überhaupt zu lernen, welches Gefühl habe ich eigentlich. Das ist ja schon was nicht alle gelernt haben, ne? Und genau das hatten wir ja eben. Da braucht man dann einfach jemanden, der sagt, ach, jetzt bist du irgendwie wütend oder aufgeregt oder jetzt hast du Angst. Das für Kinder ist ja alles am Anfang Weltuntergang. Deswegen schreien die auch so furchtbar, weil mir juckt die Nase, mein Fuß ist kalt, ich habe Durst und ich habe Hunger. Es ist alles gleich, alles der gleiche Brei und alles das gleiche Chaos innerlich. Und auch alles ungefähr gleich bedrohlich, weil Babys eben noch gar keinen Unterschied kennen und auch kein Optimismus, dass das Gefühl wieder weggeht. Es ist alles überwältigend und alles gleich schlimm, weil man den Unterschied noch gar nicht kennt, weil man gerade frisch auf der Welt ist, ne?
Also mit meinen Klientinnen mache ich da gerne so eine Übung zur Stärkung des gesunden Erwachsenen, also im Prinzip genau den, wo man für sich selber der gute Elternteil ist. Und da steht halt auf der einen Seite ein Hocker für das Kind ich, was sich vielleicht jetzt gerade irgendwie schlecht fühlt, was irgendein Problem hat. Und um damit gut umzugehen, wird quasi durch die drei Stühle, werden so drei Schritte symbolisiert und die stehen so davor. Und der erste Schritt ist, damit präsent sein, es einfach wahrzunehmen. Und dann kann man sich vorstellen, da sitzt da jetzt eine Person auf diesem Kindhockerstuhl und auch in der Vorstellung nur. Und man würde nur mal sagen, ich sehe, deine Schultern sind nach vorne gezogen, ne? Da ist so eine Falte zwischen den Augenbrauen oder der irgendwie die Kiefer angespannt. Ne? Ich merke, ich krieg was mit. Ich merke, irgendwas ist. Ohne Gefühle sozusagen raten, sondern erstmal nur mit sich präsent sein. Und da könnten eben alle, also was man beschreiben würde sozusagen, wenn man das bei jemand anders erlebt. Der zweite Schritt ist dann, die Gefühle zu benennen. Also dann würde man das Kind ich oder die Person auf dem Hocker fragen, wie fühlst du dich, ne, was empfindest du? Und oft kommt dann schon irgendwie, ich bin traurig oder ich habe Angst oder was auch immer. Und dann setzt man sich auf den dritten Stuhl und der dritte Stuhl sagt dann, was wünschst du dir, was brauchst du jetzt? Und eigentlich, was wir machen, und das machen ja auch die, eigentlich die Tiefenpsychologen vor allem, ist ja nur verlangsamen. Ne? Also das, was sonst so total rasant schnell in einem passiert, so in kleine Schritte runterbrechen und eben, was du sagst, ne, dass man erstmal auch mal mitbekommt, in was für einem Zustand bin ich gerade. Und es würden natürlich auch äußere Faktoren da reinspielen, wenn die gerade jetzt auch wichtig sind, ne? Also wenn man gestresst ist durch irgendwas im Außen oder so. Und wenn man das dann sozusagen danach handelt, also nach dem Bedürfnis, dann ist man versorgt zumindest. Es muss nicht sein, dass das alle schlechten Gefühle sofort weg sind, aber man ist, ja, ne, wie sagt man das immer so in diesem Therapeutensprech, bei sich. Ne? Also es ist der bewusste Umgang damit, den du gerade beschrieben hast. Und letztlich finde ich, also stimme ich mit dir total überein. Man könnte sagen, Emotionsregulation ist diese Fähigkeit, dieser kleinen Entscheidung oder des Handelns zwischen Emotion und Impuls, ne? Also da sich sozusagen in dem Moment vorher sich zuzuwenden und zu schauen und dann eine Entscheidung zu treffen.
Ja, und eine große Portion Kommunikationsfähigkeit im Sinne von nach innen, um überhaupt sich mit sich selber unterhalten zu können. Was ist da gerade in mir los? Aber gegebenenfalls auch nach außen. Was brauche ich oder was muss ich jetzt eigentlich mitteilen? Also auch die Ausdrucksfähigkeit dazu.
Ja. Absolut, ja. Ja, der Erwachsene sozusagen dabei, der hilft es einzuordnen. Genau.
Wir können ja gleich mal in unseren ersten O-Ton hören, wo es auch um Emotionsregulationsstrategien geht. Wir kriegen zwei konkrete Tools mitgegeben, was man eben tun kann, wenn man eine bestimmte Emotion hat. Bevor wir da reinhören, finde ich aber nochmal wichtig zu sagen, dass das eben auch sehr individuelles. Wir sprechen auch später nochmal über, ich sag mal, Einschränkungen oder besondere Situationen im Innen oder Außen. Das ist jetzt was, sagen wir mal, so allgemeingültig wahrscheinlich nicht groß schadet. Aber wenn man irgendwie den Eindruck hat, irgendwas passt nicht zu mir, das fühlt sich bedrohlich an oder wie auch immer, dann dem auch ruhig trauen. Emotionsregulationsstrategien müssen auch immer zur Person und zur Situation passen. Also wenn man zum Beispiel ein ganz intensives Gefühl hat, rasend wütend ist, dann braucht man oft auch andere Strategien, als wenn man irgendwie so eine unterschwellige, ich glaube, ich ärgere mich, Wut hat.
Absolut, ja. Also das würde ich sagen, ne, bei allen Sachen, das, was für einen funktioniert, ist gut und nicht etwas, was nicht funktioniert, meinen, so lange üben zu müssen oder so. Dass man so schaut, was passt und den Rest auch schön liegen lassen. Jetzt passt das ganz gut. Genau, die Kollegin Nadja, die fängt auch an mit dem Umgang mit einem Angstgefühl und auch da, wenn wir jetzt gleich eine Atemübung hören, und das ist sicherlich in ganz, ganz vielen Fällen hilfreich, aber kann auch mal nicht hilfreich sein, aber da können wir ja später nochmal drauf zurückkommen. So, dann hören wir mal rein.
Mein Name ist Nadja Kroschka, ich bin Psychotherapeutin und meine wichtigste Aufgabe ist es, den Menschen zu helfen, mit ihren Gefühlen fertig zu werden. Wir leben in einer schwierigen Zeit, wir werden dauernd mit Krisen und Bedrohungen konfrontiert und wir brauchen Mittel, um damit fertig zu werden. Es gibt verschiedene Mittel, die durchaus hilfreich erscheinen, aber nur in dem ersten Moment. Zum Beispiel Alkohol, Drogen, Shopping, Sex, exzessive Partys oder exzessives Arbeiten. Man glaubt, dass man so von den Problemen weggeht, aber langfristig macht man sich das alles noch schlimmer, weil wir dann noch weitere Gefühle haben oder bekommen. Wir haben schlechtes Gewissen. Wir merken, dass wir nur temporär weglaufen können und dass tatsächlich auch unsere Gefühle uns Angst machen. Und wenn wir damit nicht umgehen können, kriegen wir noch mehr Angst. Also potenziert sich das Ganze. Deswegen biete ich Ihnen heute eine einfache Technik an, wie Sie sich selbst beruhigen können. Wir atmen. Wir atmen im Quadrat. Das ist einfach und wirkungsvoll. Wir zählen bis 4 und atmen dabei ein. Dann halten wir die Luft an. Dann atmen wir aus und dann halten wir wieder die Luft an. Jetzt machen wir das mal einfach zusammen. Ich zähle und Sie atmen. Einatmen. 1, 2, 3, 4. Halten. 1, 2, 3, 4. Ausatmen. 1, 2, 3, 4. Und nochmal halten. 1, 2, 3, 4. Das war doch einfach, oder? Wenn Sie so eine Übung 1 Minute lang machen, werden Sie merken, wie Ihr Atem sich beruhigt, wie ihr Körper sich beruhigt, wie sie wieder klarer denken können, wie ihre Gefühle sich beruhigen und wie sie auch das Gefühl haben, hey, ich kann mich selbst beruhigen, also bin ich gar nicht so hilflos, wie ich vielleicht dachte. Und dann sind sie auch viel mehr in der Lage, sich in dieser Situation, in der sie sich befinden, zurechtzufinden und die vielleicht auch anders zu regeln, als einfach mal zur Flasche Alkohol zu greifen. Versuchen Sie es mal.
Ich finde total schön an dem, was Nadja sagt, dass es darum geht, also wenn wir davor weglaufen machen, ne, oder wenn wir denken, wir können die Gefühle nicht aushalten, dass wir es dadurch eigentlich eher schlimmer machen. Und die Sachen, die sie so aufzählt, so mit Feiern und oder Sex und so weiter, die sind an sich ja nicht schlecht, aber wenn wir sie nutzen, um es zu vermeiden, ne, dann kümmern wir uns halt einfach nicht. Ne? Und das ist so ein bisschen wie mit dem Kind, wenn man dann irgendwie sagt, so jetzt hier, ich lenke dich mal schnell ab, kauf dir irgendwelche tollen Geschenke oder gib dir ganz viel Schokolade zu essen oder so, was aber dann nicht ein wirkliches Kümmern ist. Und das Schöne finde ich eigentlich auch an der, also einmal abgesehen davon, dass Atemübungen sicherlich sehr oft sehr hilfreich sind, gerade bei Ängsten, dass sie dann so sagt, so, und das machen wir jetzt zusammen. Ich glaube, dieser Moment, das ist eigentlich auch das, was sicherlich einen sehr positiven Effekt hat, ne? In dem Moment dieses Gefühl von nicht alleine damit zu sein. Und das Tolle ist, das, was ja in so therapeutischen Prozessen passiert, dass man eben am Anfang nicht mehr damit allein ist, weil dann der Therapeut, die Therapeutin mit drauf guckt. Aber letztendlich, wir lernen, dass wir da auch selber mit uns einfach drauf gucken können und dass wir gar keinen anderen dazu brauchen. Also, dass man auch, wenn man mit sich neben sich stellt, nicht mehr alleine ist. Und das, ja, eigentlich, das ist doch eigentlich eine sehr gute Nachricht.
Ja, und was du gerade so sagtest, dem, ja, wenn man sich ablenkt, ne, ist es nicht weg. Ich beschreibe das manchmal ganz gerne so und sag, stellen Sie sich vor oder stell du dir vor, je nachdem, meistens tut sich ja inzwischen, ne, du bist auf einem Boot unterwegs, auf so einem Kanu irgendwie und versuchst irgendwo hinzusteuern, ja, dein Leben zu steuern. Und währenddessen versuchst du einen Ball unter Wasser zu halten und drückst den die ganze Zeit runter. Du musst ja ganz viel Aufmerksamkeit und Kraft darauf wenden, diesen Ball unter Wasser zu halten. Und dann, wenn du ganz feste drückst, ist der vielleicht für eine Weile weg und dann ploppt der aber umso doller irgendwo anders irgendwann wieder hoch.
Ja,
und
schießt dann umso höher.
Schießt umso höher sozusagen.
Je tiefer du ihn gedrückt hast.
Je tiefer du es weggedrückt hast, desto eher ploppt der an irgendeiner anderen Stelle ganz unkontrolliert wieder heftiger raus und so. Oder man hält ihn die ganze Zeit so ein bisschen unter Wasser, ist aber dann durchgehend damit beschäftigt. Und da bleibt einem ja auch nichts anderes als diesen Ball, den man vielleicht hässlich findet oder der einem Angst macht, aber irgendwie ins Boot zu holen und da liegen zu lassen und sagen, dann habe ich hier diesen hässlichen Ball oder dann, ne, dann sich mit dem auseinanderzusetzen, warum macht der mir Angst und so weiter. Also irgendwie den hinlegen zu können. Und mit der Zeit liegt der da vielleicht einfach, ne? Und man muss sich da auch gar nicht mehr mit beschäftigen und dann kann man ganz in Ruhe weiter paddeln.
Und das Schöne ist ja auch, dass es eigentlich gar nicht, man muss auch nicht so viel können. Also eigentlich braucht es ja eher nur Mut und Bereitschaft, sich das anzuschauen oder damit so zu sein, ne, sich da so, also den Ball sozusagen da sein zu lassen und mal zu gucken einfach, ne. Es ist, und ich möchte das aber trotzdem auch gerne an der Stelle nochmal auf jeden Fall unterscheiden, dass es aber auch eine gute Ablenkung gibt. Also zum Beispiel, vorhin hast du gesagt, ne, was ist, wenn man sozusagen schon total in Rage ist, ne? Also wenn der Gefühlszug mit Volldampf, ne, durch die Landschaft braust, dann ist es nicht unbedingt möglich auch, da so, ich sag mal, mit kognitiven Erwägungen sich dann in dem Moment irgendwie sinnvoll auseinanderzusetzen, dann kann das absolut sinnvoll sein, dann erstmal zum Beispiel rauszugehen. Das ist ja auch tatsächlich neuronal so, dass eine situative Veränderung sofort auch die Möglichkeit, anders zu denken, eröffnet. Also dann da sozusagen sich selber wie ein Kind eher an die Hand zu nehmen und nochmal eine Situation zu verändern und rauszugehen. Oder ich weiß nicht, ob du das auch hast, ich habe das total, ne? Egal wie ich emotional mit was irgendwie, unter welchem Eindruck ich so stehe, wenn ich mich dann sehr intensiv mit etwas auseinandersetze und zum Beispiel ist das eben auch so in Sitzungen, dass ich mich dann also auch wieder komplett von auch unangenehmen Gefühlen lösen kann, dass das dann sehr einfach ist sogar. Also das, als würde man so den einen Raum verlassen und in den anderen reingehen. Und das ist an der Stelle ja auch, also ist das ja auch schön, dass unser Gehirn das auch kann. Also dass man da nicht so verhaftet dran sein muss, denn in einem also es kommt auch ein bisschen drauf an, aber wenn die Emotionen einen so sehr überspülen, kann es A, manchmal nicht möglich sein, damit konstruktiv umzugehen, wenn ich mich drauf richte. Oder ja, ist es halt, also fallen einem einfach auch keine guten Lösungen ein, sagen wir mal so, ne? Dass es dann einfach wichtig ist, erstmal wieder sein Nervensystem sozusagen wieder so ein bisschen runterzufahren.
Ja. Also ich glaube, das ist schon wichtig zu wissen, wann macht das diese Haltung mit dem Ball und einfach mal drauf gucken und einfach hinfühlen eben auch keinen Sinn. Mit dem Atmen ist es ja ähnlich, ne? Das Atmen hat ja auch zwei Gründe, was Verlangsamendes, was Innehaltendes. Aber auch, dass wir damit den Parasympathikus beeinflussen können mit Atmung, also der Teil im Körper, der eher für das runterfahrende, beruhigende zuständig ist. Aber das geht auch nicht immer und ist auch nicht immer ratsam. Also wenn man zum Beispiel, wenn jemand in einer Akutsituation ist, einen Notfall erlebt hat oder so und was ganz Furchtbares gesehen hat, da ist man früher davon ausgegangen, eine Zeit lang, dass das Debrief wichtig ist, also ein Debriefing zu machen, dass man mit Einsatzkräften zum Beispiel alle zusammentrommelt und sagt, jetzt sagen bitte mal alle, was sie empfunden haben und wie es ihnen geht, dass man dachte, es muss immer ausgesprochen werden, es muss immer angeguckt werden. Und da ist man auch inzwischen von weg, auch gut belegbar, dass in Akutsituationen der Impuls, der eigene ruhig auch, dass er richtig ist und valid und dass man dem folgen darf. Und der darf sein, ich wollte eigentlich shoppen gehen. Also der Notfallpsychologe damals vom Breitscheidplatz, als hier das Attentat in Berlin war, der vor Ort war, es gab jemanden, der gesagt hat, ich war ja eigentlich auf Shoppingtour, ich wollte doch eigentlich shoppen. Und die haben ihn eben auch eher bestärkt, zu sagen, dann, das ist total okay. Das ist alles in Ordnung, in einer normale Gefühle, in einer unnormalen Situation. Man darf dem folgen, man darf sich krank fühlen nach einem Unfall, man darf aber auch ganz bewusst sagen, ich möchte arbeiten gehen, ich möchte meine Normalität wieder haben, ne? Es ist eher was wir gerade besprechen, für nicht die ganz akuten Momente. Für die ganz akuten Momente braucht's dann schon spezifische Skills vielleicht auch, da kommen wir gleich nochmal zu, oder dann auch eher eben sich selber Vollgas, man muss sich nicht mit Vollgas runterbremsen, ne?
So. Das ist ja genau, das ist also oft nicht möglich, aber auch gar nicht sinnvoll. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt von uns verlangen oder erwarten würden, ne, sich so zu entspannen, dann müsste es ja auch eine Situation sein, wo Entspannung auch der richtige Modus ist. Aber wenn ich jetzt gerade zum Beispiel wirklich handfeste, konkrete, ungelöste Probleme habe, es gibt Gewalt zu Hause und ich habe noch keinen anderen Ort, wo ich hingehen kann oder so, ne? Das ist ja dann wirklich nicht die Situation, wo das auch angemessen ist, entspannt zu sein. Es kann dann sein, dass es hilfreich sein kann, vielleicht aus einem aus einer Panik oder einer großen Beunruhigung eher in einen fokussierteren Zustand zum Beispiel zu kommen. Aber da können wir ja auch ein bisschen drüber sprechen, weil genau, solange es im Außen gerade nicht normal ist und das passt jetzt ganz gut, um den Bogen zu schließen, und für Menschen, die traumatisiert sind, ist es gefühlt, bleibt das so. Ne? Also wenn jemand, entweder ne, durch ein sehr schlimmes Erlebnis lebensbedrohlicher Art traumatisiert wurde oder auch wenn Menschen komplex traumatisiert sind, das heißt, dass eben viele grenzüberschreitende oder gewalttätige oder missbräuchliche Situationen hintereinander von Kindheit und Jugend an so erlebt wurden, dann ist die Welt oft einfach ein unsicherer Ort. Und das werden vielleicht auch KollegInnen erlebt haben, ne, dass dann zum Beispiel ne, solche Meditationsübungen völlig nach hinten losgehen können. Oder ne, alles, was dann so introspektiv Richtung, jetzt sind wir mal hier ganz entspannt oder auch so Atemübung. Denn das ist fast wie so eine Art Anleitung zum Self-Gaslighting. Also, dass man sozusagen selber so tun soll, als wäre es nicht gefährlich. Aber für die Person ist die Welt nicht so. Und dann ist das einfach also dann stellt sich diese Sicherheit einfach dadurch nicht her.
Ja, in der Tiefenpsychologie sagt man auch, ne, dass diese Abwehrstrategien teilweise auch wichtig sind oder auch da sind, weil vielleicht irgendwas nicht so sehr nicht aushaltbar ist, das Gefühl so überwältigend wäre, dass wir dann suizidal werden würden zum Beispiel oder eine Psychose bekommen würden. Also dass auch Dinge, die von außen vielleicht komisch aussehen, ihre Berechtigung haben, weil sie ein Gefühl zumindest einigermaßen aushaltbar lassen und dass man eben auch aufpassen muss, mit wem man überhaupt so gefühlsaufdeckende Dinge macht oder eben, also entweder diese nach innen schauenden, introspektiven Dinge oder auch gefühlsaufdeckende Dinge, dass man zum Beispiel manchmal sagt, Zwänge schützen, es gibt Menschen, die sind, wenn die schwer zwanghaft sind, schwere Zwangsstörungen haben, dass darunter vielleicht eine Psychose liegen könnte, also eigentlich eine noch schwerere psychische Erkrankung, wenn man das überhaupt so einteilen kann nach schwer und leicht, aber dass man eben aufpassen muss, welche Büchse man öffnet, weil man sich auch sicher sein muss, dass man die wieder zukriegt. Und das finde ich gerade im Bereich Coaching versus Psychotherapie auch spannend. Wir hatten ja mal die Frage, wann muss ich eigentlich zum Coach und wann, oder ins Coaching und wann zur Therapie? Und wir hatten als ein Merkmal in der Folge gesagt, wenn man das Gefühl hat, man kann, was man öffnet, eventuell nicht wieder zumachen und man hat Angst vor überbordenden Themen und Gefühlen, dass das eher ein Indiz für Therapie ist. Und dem, das denke ich auch, ist auch weiter ganz, ganz sinnvoll, da so drauf zu gucken. Oder ich finde das gut, dass wir diese Unterscheidung gemacht haben. Und genauso sehe ich es auch andersrum, dass Coaches aufpassen müssen, wie tief sie reingehen in etwas, weil sie unter Umständen nicht das Werkzeug haben, nicht gelernt haben, wie kriege ich es denn auch wieder zu und bei wem geht's wieder zu und wer ist damit alleine? Also ich hatte schon Menschen in Therapie, die auf so einem Intensivcoaching-Wochenende waren, wo alles einmal aufgerissen wurde. Und dann waren die Leute schwer suizidal und haben es nicht mehr zubekommen.
Absolut. Also ich finde das einen ganz, ja, wirklich wichtigen Punkt. Auch dieser Glaube, den es vielleicht auch früher mal gab, dass man ja nur in das Gefühl rein muss und das, ne, verstehen muss und in den alten Schmerz. Und dann gibt es sowas wie so einen kathartischen Moment und dann löst sich das von alleine auf. Nee, so ist das nicht. Und das ist gefährlich. Das ist genauso, wie du beschreibst. Also, und je nachdem, ne, wenn man selber das Gefühl hat, ich bin nicht ganz so stabil und nicht ganz so im Gleichgewicht, bitte vorsichtig mit den Konfrontationen und sehr dosiert. Und das ist halt eine Fähigkeit oder das ist eine oder eine Kompetenz, die eben jemand mit einem therapeutischen Hintergrund eben anders hat, weil, ne, also das auch einzuschätzen, was so Stabilität angeht und auch von Zeitpunkt welcher Konfrontation. Und das muss ja ein Coach auch nicht. Wenn jemand, ne, sich gut fühlt und einfach ein Anliegen hat, um sich in irgendeine Richtung hin zu verbessern, kann ja auch gefordert werden. Also dann, aber da hast du, also bin ich ganz bei dir, ne, dass das Gleiche dann auch sehr Schaden anrichten kann, wenn es, weil es eben nicht so grundsätzlich gilt, dass das gut ist, im Gegenteil. Und dann finde ich, ist auch nochmal wichtig, den Unterscheidung zur Traumatherapie. Also gerade wenn es, und das gibt es ja auch unter therapeutischen Schulen, ne, dass dieses, so ein bisschen das Credo, die Gefühle müssen alle gefühlt werden und ich muss an das Gefühl ran, dass das, also die Luise Reddemann hat sich damals in der Traumaausbildung da so aufgeregt, dass das fahrlässig wäre, ne, gerade wenn Menschen traumatisiert oder komplex traumatisiert sind, die in ihre Gefühle reinzuschicken, die muss man überhaupt nicht fühlen. Man muss im Prinzip nur, wie ich das vorhin in dieser Drei-Stühle-Übung, eigentlich nur auf den ersten Stuhl, damit sich einfach nur daneben setzen und dem gewahr sein. Aber das kann man auch von Abstand und aus einer Beobachterposition heraus. Also es ist überhaupt nicht notwendig, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, schwersten Missbrauch erlebt habe, den in einer Konfrontation in aller Intensität alle schrecklichen Gefühle nochmal zu durchleben. Das im Gegenteil, da ist eigentlich auch die Gefahr, das retraumatisiert zu werden, total groß. Was aber eben hilft, ist, und da gibt es verschiedene Techniken, womit man so einen Abstand schaffen kann, was weiß ich, dass man, also sich wirklich das zum Beispiel wie eine beobachtende Position vorstellt, also eine Person, die das beobachtet hat, die ganze Zeit vorstellt und den erzählen lässt, ne, und vielleicht auch in der dritten Person und dann, und das ausreicht, weil es, wie gesagt, es geht nicht, das habe ich auch letztens mal gelesen, auch von einer Traumatherapeutin, ich glaube, das ist eine Amerikanerin, ne, die sagte, es geht darum, mit den Gefühlen zu sein und nicht in den Gefühlen zu sein. Und manche Therapeuten schicken trotzdem so in die Gefühle. Wobei das auch so und so ist. Es kann natürlich auch sehr heilsam sein, einen alten Schmerz zu fühlen oder auch sehr würdig, etwas zu betrauern gemeinsam. Aber das, da gibt es, ne, also aber auf jeden Fall feine Abstufungen, da kommt es halt auch immer drauf an.
Und in so einer Therapie versucht man das eigentlich auch so gemeinsam rauszufinden. Und es ist auch, es gibt, glaube ich, also nicht, glaube ich, es gibt meiner Erfahrung nach Fälle, die, wo es darum geht, mehr zu fühlen, intensiver zu fühlen, überhaupt zu fühlen, was ist da? Es gibt viele Menschen, die gar nicht an ihrem Gefühl dran sind und das wirkt nur ist nur unbewusst am Werk und löst irgendwelche Dinge aus, ohne dass jemand sagen würde, ich bin überhaupt traurig. Also, ne, auch so ein Klassiker von, ich hatte eine ganz tolle Kindheit. Und wenn man genauer hinhört, denkt man, oh, das ist aber viel, was andere als vielleicht gar nicht so toll empfinden würden. Und dann gibt es Menschen, die sich ganz überschwemmt fühlen und das Gefühl haben, sie fühlen zu intensiv, sie kommen gar nicht raus. Und je nachdem findet man natürlich unterschiedliche Techniken, aber auch bei ganz vielen Menschen ist es auch mal so und mal so. Ich glaube, also gerade bei so einer Depression zum Beispiel, als Beispiel, da muss man manchmal genauer hinfühlen, was ist es denn, was mich traurig macht, was ist die Verletzung. Es braucht oft erstmal einen Namen und eine Gestalt und aber man muss auch lernen, wieder rauszukommen und wie schaffe ich das dann irgendwie trotzdem, eine Decke unter der Decke hervorzukriechen und ein bisschen Tageslicht wieder in mein Leben zu lassen. Und dass es so eine Gleichzeitigkeit ist, man so gemeinsam miteinander bespricht, wann ist was dran und wie kann das aussehen. Was ich mag als Technik, und vielleicht können wir dann auch nochmal weitere Techniken durch O-Töne hören, aber meine Lieblingstechnik, vor allem für kreative Menschen, die gut bildlich denken können, ist, dass ich frage, wie sieht das denn aus, wenn das eine Gestalt hätte, das Gefühl? Ist das eher so ein Monster oder ist das eher so eine alte, wie so eine Hexe oder wie jemand, den man kennt, wie eine Tante oder ist das Gefühl, ist das einfach ganz formlos und ist wie eine Schneekugel oder so? Und dann frage ich wirklich ganz genau nach, ah ja, und welches Fell denn und welche Farbe und welche Form und vielleicht kann man es sogar aufmalen, aber sich auf jeden Fall beschreiben lassen. Und wenn das Gefühl dann wieder kommt, dann stellen wir uns gemeinsam vor, dass jetzt zum Beispiel dieses lilane Monster der Traurigkeit und so an die Türe klopft und unbedingt rein möchte. Und wenn man die Tür zudrückt und das Monster nicht rein lässt, wird das immer lauter und immer stärker und immer aufbrausender und irgendwann bricht es die Türe durch und macht sich dann aber auch so richtig breit. Und dann eher so ein, ach guck mal, da ist es wieder, okay, naja, ich kenne das inzwischen ja schon, das will sich hinsetzen, das braucht einen Tee. Lade ich das ein, so ein bisschen wie so eine nervige Nachbarin, ja, die man nicht so richtig los wird, aber wenn man sie irgendwie händelt, weiß, ist sie auch schnell wieder weg. Und so, ja, dann, ne, dass die Traurigkeit reinlassen, einen Tee geben, kurz mal nachfragen, okay, was ist es denn, worum geht's? Und dann auch wieder gehen lassen. Das ist nicht, aber es funktioniert nicht, dass die Trauer nicht reinzulassen. Die wird dann penetrant und immer größer, ne? Ja. Und macht das eventuell das ganze Haus platt.
Absolut. Und ich würde da jetzt total, also so gerne ergänzen, dass, was du beschreibst, ist ja so die Hinwendung zu dem Gefühl. Und um das machen zu können, je nachdem, wie sicher es im Außen ist, je nachdem, wie sicher es ist, weil, ne, aufgrund der eigenen Prägung und Erfahrung, ist es aber immer wieder wichtig, auch so, was man eben Ressourcenorientierung nennt. Und du meintest ja gerade, lass uns ruhig mal sammeln. Und ich glaube, das ist oft, also um die Grundlage zu schaffen, sich dieses Monster anzugucken, brauchen wir irgendwie so ein Gefühl von, okay, ich löse mich nicht direkt auf oder es schlägt mich komplett mit mir zusammen. Ich werde es wieder ausbalancieren können. Und da gibt es viele Sachen, die wirklich gut helfen können. Also zum Beispiel, ich überlege gerade, ob es so gesprungen ist, aber wenn die Gefühle hochschlagen oder so überbordend sind, das hat man ja auch manchmal in der Paartherapie mit so hochstrittigen Paaren, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn es laut wird und das sich dann also zeigt. Und das, was dann eben auch nicht hilft, ist dann quasi durchzudiskutieren, wer für wen wann die größere Zumutung war. Also das wird dann nicht so gut helfen. Die aber wirklich auf so einen anderen Modus zu kriegen, kann man zum Beispiel fragen, na, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Was fanden Sie denn damals ganz toll aneinander? Oder, ne, was, wo sind Sie ein richtig gutes Team? Oder was war der schönste Moment letzte Woche miteinander? Und dann, man könnte jetzt sagen, aber da sprechen wir ja gar nicht über das Problem, ne? Das ist ja, könnte man genauso sagen, wenn ich sage, ich, um die Grundlage zu schaffen, diesem Depressionsmonster zu begegnen, erstmal zu schauen, was haben Sie denn als Kind als Liebstes gespielt? Oder, ne, was war denn ein berührendes Buch, was Sie in letzter Zeit gelesen haben? Diese Fähigkeit, sich damit zu verbinden, auch mit diesem Positiven oder mit diesem, wo bin ich in meiner Kraft? Wo habe ich mich entspannt? Wo habe ich mich gut gefühlt? Das ist so wichtig. Das ist so, das Zutrauen zu haben, dass ich mich so festhalten kann, auch wenn es hier auf der anderen Seite dann auch mal so wild wird. Und das finde ich ist, und das war also für mich eben mit allem auch das Anliegen, diese Folge über dieses Thema zu machen, in dieser Weltlage gerade auch einfach schwieriger. Also weil sie einfach die Welt ja unsicherer wird. Also zumindest jetzt so nach der Trump-Wahl, wo es sicherlich für Menschen, die selber sexualisierte Gewalt oder andere Art von Diskriminierung erlebt haben, ne, wenn da jetzt jemand in eine Machtposition kommt und tatsächlich entscheidet, der sozusagen eigentlich, ne, so ein, ja, in so einer Täterrolle ist, das triggert sich ja unglaublich viele Menschen und aber auch zu Recht. Also ich meine, das ist ja, wie gesagt, ne, es ist ja Realität. Es ist nur trotzdem ja auch nicht zielführend, dann zu verzweifeln oder in Panik zu geraten, ne, sondern dann eben zu schauen, okay, wie kann ich mich selber so stärken, auch unter diesen widrigen Umständen stabil zu bleiben oder bei mir zu bleiben. Es emotionalisiert halt alles sehr stark und da geht es vielleicht auch einfach darum, wie komme ich wieder in so ein bisschen, in so einen sachlichen Pragmatismus oder so. Eher als sich selber einreden zu wollen, ich kann mich jetzt entspannen, weil alles gut ist oder so.
Ja, wir haben von der Nadja noch einen zweiten, der finde ich ganz gut passt zum Thema Ärger, wenn man gerade wütend ist, über vielleicht auch genau die politische Situation.
Absolut. Und dann auch vielleicht, wenn man wirklich auch schon in Rage geraten ist. Ja. Das finde ich irgendwie ganz, ganz hilfreich, ja.
Wir werden nicht immer mit der Angst konfrontiert, sondern manchmal auch mit der Wut. Und es ist wichtig, die Wut nicht einfach so wegzubekommen, sondern dass man mit dem mal umgeht. Und ich biete Ihnen heute eine ganz tolle Übung an, die ich sehr mag, die mir hilft, die Wut rauszulassen, ohne dabei destruktiv zu werden. Ich habe die in der Kundalini-Yoga gesehen und ich finde die sehr wirkungsvoll. Also, die geht auch ganz einfach. Machen Sie die Fäuste, wenn Sie wütend sind. Macht man sowieso. Und dann machen Sie das so, dass Sie eine Faust über Ihren Kopf halten und die andere ungefähr auf der Bauchhöhe. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Das heißt, wir schlagen mit der oberen Faust gefühlt hinter unseren Kopf. Stellen Sie sich mal vor, da ist vielleicht ein Boxsack oder ein Ziegelstein, was auch immer Sie da schlagen möchten. Also Sie schlagen gefühlt dahin. Und dann wechseln wir die Arme, dass dann der andere Arm nach hinten geht oder nach oben geht und dann auch zuschlägt. Dabei ist die Atmung ganz wichtig. Wir atmen aus. Und zwar, wir schlagen jedes Mal zu und wir atmen aus. Und beim Wechseln machen wir das auch. Zum Beispiel so. Machen Sie das. Das ist am Anfang ein bisschen witzig und spooky. Und wenn man sich ein gutes Lied dabei anmacht, ist es auch wirklich witzig. Machen Sie das 3 Minuten. Sie werden müde und Sie werden merken, dass Ihre Wut sich abbaut. Dass Sie wirklich besser denken können. Dass Sie Freiraum in sich bekommen. Dass Sie klarer werden. Dass Sie Energie spüren. Und dann wieder mal handlungsfähig werden.
Also körperliche Übungen. Kann eine ganz wichtige Ressource sein, auf jeden Fall auch, ja.
Ja, mich hat der Beitrag auch daran erinnert, dass ich manchmal gerne als Skill vorschlage, und Skill sind solche, kommen wir später auch nochmal zu, Techniken der Emotionsregulation, die man so ein bisschen ausprobieren kann, richtig, wie so Werkzeuge, ein richtiger Werkzeugkoffer. Und einer kann sein, Matratze vom Bett umdrehen und davor boxen oder ein Kissen oder so und das mal wirklich zu tun, wirklich körperlich was rauszulassen. Als Kind machen wir das. Als Kind trommeln wir oft irgendwo drauf oder irgendwo vor oder hauen was kaputt. Und als Erwachsene machen wir das noch ganz wenig. Und warum? Warum eigentlich? Ne? Weil man das abtrainiert bekommen hat, weil Dinge kaputt gehen, aber man kann das eigentlich sich gut zunutze machen, wenn man was nutzt, was eigentlich nicht kaputt gehen kann, aber man kann trotzdem mal so richtig draufhauen. Nicht umsonst sind ja diese Dinger in den Städten auf den Schrottplätzen, wo man Dinge mal richtig kaputt machen kann oder Fernseher kaputt schmettern und so. Das machen wir ja kaum noch als Erwachsene. Wann hauen wir denn mal eine Sandburg kaputt oder schmeißen ein Spielzeug in die Ecke?
Ja. Aber auch da würde ich sagen, kommt auch immer drauf an, in welchem Zustand. Also so ein bisschen sichernder Rahmen. Mir gefällt das eigentlich bei Nadjas Übung ganz gut, dass sie sagt, so und so lange und so atmen. Also das ist einerseits mit der Aufforderung, in die Wut ruhig reinzugehen und auch richtig festzuschlagen, aber es auch ein bisschen zu einzurahmen und zu halten, um, ich sag mal, darin nicht so komplett verloren zu gehen. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, auch was für ein Typ man ist. Ich sag mal so, jemand, der sowieso sofort auf 180 ist, dem tut das wahrscheinlich gut, einen bisschen strukturierteren Rahmen dafür zu nehmen. Und jemand, der eigentlich eher aggressionsgehemmt ist, den kann man ja vielleicht mal ein bisschen lustvoll dazu animieren, auch mal fest auf was drauf zu hauen oder was kaputt zu schlagen oder so, um da, ne, um das auch ein bisschen wach zu rufen. Also auch da kommt immer so ein bisschen drauf an, aber da kann man ja auch seine eigenen Erfahrungen mitmachen und danach entscheiden. Aber gut, also da haben wir auf jeden Fall Emotionen rauslassen, auch ein bisschen die Wut rauslassen. Auch wie gesagt, so mit Atemübungen. Wir haben schon über Meditation gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, einfach die Erlaubnis zu bekommen, zu machen, was einem gut tut. Und ich persönlich finde ja auch, dass Tiere streicheln eine ziemlich gute Variante sein kann, um das Nervensystem zu beruhigen. Ist ja auch so, ne? Das Katzenstreicheln, glaube ich, nachgewiesenermaßen den Blutdruck senkt. Und ich, ja genau, wie erlebst du das?
Also, ja, überhaupt, ne? Auch Körperlichkeit, also in den Arm genommen werden oder gestreichelt werden. Also unser Bindungshormon Oxytocin ist nachweislich, reguliert unsere Gefühle. Und nicht umsonst gibt es inzwischen so Dienstleistungen wie Kuscheltherapie oder so. Nicht, dass ich das jetzt immer für die beste Idee halte, aber an sich ist da, glaube ich, was dran, dass das durch wenig zu ersetzen ist. Also Hautkontakt auch, ne? Man sagt auch, dass Umarmungen irgendwie, also wenn die ein bisschen länger dauern und so ganz intensiven Effekt haben auf die Psyche.
Absolut. Ja. Und dann ist es der viel direktere Weg auch einfach, ne? Als so lange darum herumzudenken. Und eigentlich auch wieder so eine schöne Botschaft, dass sowas Einfaches auch so helfen kann.
Ja. Und das macht man zum Beispiel auch in der Notfallpsychologie eine Ausbildung, dass man manchmal fragt, darf ich ihn auf die Schulter fassen oder irgendwie sowas, also dass das manchmal echt helfen kann, sich gehalten zu fühlen, wenn wirklich irgendwo auch meine Hand ist. Das würde ich zum Beispiel als Psychotherapeutin, ist das eher selten, finde ich, dass man wirklich
nur bei anfasst. Dissoziation, ja, genau. Eigentlich als einzige, also in der Schematherapie habe ich schon mal gehört, dass wenn man der Klient im Kind-Ich-Modus ist, dass auch da Berührungen dann erlaubt sind. Ich mache das persönlich nicht, also ich bin ja schon sicherlich keine Distanzierte, aber nee, so körperliche Berührungen nicht, aber in der Imagination sage ich dann, ne, wenn Sie als Erwachsene jetzt Ihr Kind-Ich, ne, die kleine Sabine, jetzt mal in den Arm nehmen und können Sie das spüren, jetzt gehen Sie mal in die Position oder erst die Perspektive von Sabine, ne? Wie fühlt sich das an? Ne? Und dann mal richtig reinspüren, ne? Die Wärme und das umfasst sein. Und auch die Vorstellung ist wahnsinnig hilfreich, dadurch auch das wirkt regulierend. Aber ja, nicht zu unterschätzen. Gerade in unserer vereinzelten Gesellschaft.
Oder ich sag mal, in Freundschaften auch mal zu fragen, bevor man einen Tipp gibt, möchtest du umarmt werden oder so?
Ja.
Ne? Möchtest du eine Umarmung?
Absolut.
Sagen aber Leute, auch bitte nicht, dann geht's erst, ne, kommt's erst recht raus, aber
absolut.
Das kann's manchmal auch sein, ne, dass es nur das ist.
Oder auch, möchte ich auch alle zu ermutigen, die Freunde haben oder Menschen, bei denen das geht, einfach sagen, boah, kannst du mich einfach mal drücken, ne, ich brauche gar nicht weiter, aber einfach mal, und das ist, wie gesagt, große Wirkung, sehr zu empfehlen. Ja. Sehr gut. So, dann gehen wir mal weiter, vielleicht, ne, über die besonderen Situationen.
Ja, super. Also wir hören uns nochmal so besondere Situationen an in Bezug auf Emotionsregulation, wenn zum Beispiel die Emotionen besonders intensiv sind aufgrund einer Borderline-Erkrankung. Das ist ja eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, sagte man früher. Heute würde man vielleicht eher auch von einem Kontinuum, von einem Stil sprechen, aber die sich eben besonders so äußert, dass Emotionen sehr stark empfunden werden, auch sehr abwechselnd. Das kann ein Hoch und Tief sein und vor allem auch dann eine sehr starke innere Anspannung spürbar ist, die reguliert werden muss und die so stark sein kann, dass es zu selbstverletzenden Verhaltensweisen kommt. Viele denken, dass alle Menschen mit Borderline sich ritzen. Das ist nicht so, aber es ist durchaus so, dass zum Beispiel so Selbstverletzung eben auch nachweislich, dass die Hormone so verändert und den Körper so verändert, dass es zu einer gewissen Entspannung kommt. Und deswegen ist es dann eben wichtig, da Alternativen zu erlernen in der Borderline-Therapie, weil Selbstverletzung ja nicht nachhaltig eine gute Idee ist, ne? Und in der Borderline-Therapie werden eben auch Skills beigebracht. Und darüber haben wir einen O-Ton von Laura, die über ihre Borderline-Erkrankung spricht.
Hallo, hier ist Laura. Ich bin Führungskraft und Borderlinerin. Ich habe inzwischen 7 Psychotherapien gemacht und war 2-mal stationär in psychiatrische Behandlung. Als Borderlinerin fühle ich tendenziell alle Gefühle ein bisschen stärker als Menschen, die vielleicht nicht im Borderline-Spektrum sind, weshalb es für mich schwierig ist, stressige und emotionale Situationen auch auf der Arbeit auszuhalten. Nichtsdestoweniger bin ich ja unter anderem Führungskraft und möchte mich für meine Mitarbeitenden einsetzen und aktiv kommunizieren, was bedeutet, dass ich mich viel mit Themen wie Selbstakzeptanz und Emotionsregulation befasse, weil ich emotional eben ein paar PS mehr auf die Straße bringe in vielen Situationen. Emotionsregulation ist, wie gesagt, eins der wichtigsten Themen. Für mich ist das aber nicht unbedingt nur das Regulieren der Primäremotionen, sondern vor allem auch das Regulieren der Sekundäremotionen und meines Denkens und Verhaltens in der Situation. Benutzt da eine Technik der Verhaltenstherapie, die ich mal gelernt habe. Also beispielsweise kommt jetzt jemand zu mir und kritisiert mich. Ich fühle mich aber irgendwie persönlich total angegriffen, was schnell mal passiert. Und ich werde dann wütend und dann werde ich richtig wütend und dann werde ich richtig Borderline-Level wütend und ich möchte mich verteidigen und verletze mein Gegenüber durch Worte. Und dafür schäme ich mich dann. Dabei wäre jetzt Wut meine Primäremotion. Ich verhalte mich, indem ich jemand anders verletze und Scham ist meine Sekundäremotion. Aber durch Regulation meiner Gedanken, wenn ich sage, okay, ich kann nichts daran ändern, dass ich jetzt wütend bin, es ist schon okay, ich bin okay, das wird vorübergehen, kann es sein, dass ich es schaffe, mein Verhalten zu ändern, also nicht mein Gegenüber zu verletzen. Und dann muss ich die Scham nicht ertragen. Also die Wut werde ich, die Primäremotion werde ich vielleicht nicht ändern können, vor allem nicht, wenn ich mich unter Druck setze, denn in welchem Universum hat das jemals funktioniert? Also Regulation hat für mich nichts mit Verboten zu tun. Für mich ist das aber auch ein tagesformabhängiges Thema und ich übe das auch immer noch. Was ich aber auch erwähnen möchte, ist ein Faktor, der häufig bei BorderlinerInnen übersehen wird. Dieses Dreigespann aus Verhalten, Emotionen und Gedanken funktioniert übrigens auch in die andere Richtung mit sogenannten angenehmen Emotionen wie Freude, dann kann ich mich auch freundlich verhalten und selbstwirksamen Gedanken. Wir sind also, was Emotionen angeht, nicht unbedingt schlechter als andere Menschen. Wir sind eben anders.
Das ist aber sehr schön formuliert mit dem, ich bringe emotional ein paar mehr PS auf die Straße. Sehr schön bildhaft, kann man sich gut vorstellen.
Ja, und ich finde, das passt auch nochmal gut zu dem, was wir gesagt haben bisher, zu diesem, ja, man kann das Gefühl oft gar nicht groß verändern. Also das ist dann da, wie es da ist, ne? Das, wie ich dann darüber nachdenke, dass ich dieses Gefühl habe und wie ich mit mir umgehe, dass ich dieses Gefühl habe und wie ich das finde, dass ich dieses Gefühl habe, das ist was, woran man eigentlich ganz gut arbeiten kann. Ich denke auch, also wenn man im Verlauf so einer Therapie verändert sich irgendwann vielleicht auch die Primäremotion ein Stück weit. Also dass es vielleicht nicht ganz so häufig auftritt, dass man enttäuscht ist, weil man vielleicht die Dinge anders wahrnimmt oder dass man vielleicht nicht ganz so schnell wütend ist, weil man so eine Perspektivübernahme lernt. Aber wenn ein Gefühl nun mal da ist, dann ist es da, dann hilft es halt nichts. Ne? Da muss der Ball ins Boot.
Absolut. Ich fand das auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass man so von kalten und heißen Emotionen spricht und dass man oft, wenn man in der kalten Emotion ist, und das sind eben so eher die, ich sag mal, wie Enttäuschung oder Scham-Schuldgefühle und so weiter, also eher Emotionen, die, ne, wie du gerade beschrieben hast, die nicht primär sind, dass man das unterschätzt, wie stark oder wie intensiv und wie kraftvoll auch die heißen sind, wie zum Beispiel Schmerz, Wut, Hunger. Deswegen funktionieren oft Diäten auch nicht, wenn man sich dann denkt, im kalten Emotionszustand, ach, ich kann wunderbar morgen Abend mal auf ein Essen verzichten. Und wenn dann aber sozusagen der Hunger reinschießt als heiße Emotion, das auf einmal doch ein sehr, sehr machtvoll einfach ist und es deswegen so klug ist, genau wie sie das auch beschreibt, einfach eher das gut drumherum zu bauen, das auch schon zu erwarten, ne, das auch schon so ein bisschen so zu antizipieren, das wird vielleicht manchmal so ein bisschen heftig und überschießend sein. Und von daher, ich finde das auch schön, dass du das so ein bisschen relativiert hast, ne, dass man nicht entweder so in dieser Störung ist oder nicht und entweder dieses Problem hat oder nicht, weil es werden viele kennen, allein in so PMS-Zeiten oder so, wo auf einmal, ne, so die Steuerung des Rationalen gut einschätzen, ne, das nicht so gut funktioniert oder auch, ne, also hormonell bedingt sowieso oder eben auch einfach auch, ja, wenn, wie gesagt, in so sehr stressigen, sehr belastenden Zeiten oder so und dann auf einmal ist kein Puffer mehr da, ne, auf einmal ist man, weiß ich nicht, ne, von 0 auf 100 und das unterdrücken zu wollen oder verhindern zu wollen, wirklich fast nicht möglich ist, ne, das aber gut einzubetten und zu wissen und dann umso besser für sich zu sorgen, das auf jeden Fall schon. Also Selbstfürsorge da in, ja. Ne, ist ja dann auch ein großes Thema.
Ja, und wer das mit den Skills spannend findet, da kann man wirklich auch extrem gut zu googeln. Skill-Listen, Skill-Methoden und so weiter, Skills, sicherlich auch in vielen Foren und so weiter. Da geht es oft darum, eine andere starke Emotion anstatt dessen zu haben. Also beispielsweise, man ist gerade total wütend und aufgebracht. Okay, was wäre denn, wenn man jetzt sich im rechten Winkel an die Wand setzt, also quasi in die Hocke setzt mit dem Rücken zur Wand, die Knie 90 Grad. Innerhalb von 60 Sekunden kann man über nichts viel anderes mehr nachdenken als über die brennenden Oberschenkel. Also man hat sich damit automatisch ein bisschen distanziert und rausgezogen. oder an irgendwie auf eine Chili beißen oder an oder irgendwie an
so ein Gummiband
einem Gummiband ums Handgelenk und daran so ein bisschen flitschen und so, einfach um die diesen körperlichen Moment zu spüren. Und das sind oft Skills. Es können auch ganz andere Dinge sein, wie irgendwie Tagebuch schreiben oder singen, tanzen.
Ein schönes Duftöl, was man gerne riecht. Oder viele mögen auch so diese knisterndes Kaugummi oder so Brausesachen oder so, die dann so ablenken. Oder auch, keine Ahnung, kalt duschen. Aber auch Fotos von schönen Erinnerungen. Also auch, es müssen nicht unbedingt nur so stark körperliche Reize sein. Es kann ein Massageball oder was man selber halt eben für sich dann als angenehm erlebt. Aber genau, da kann man so einen ganzen Koffer packen und den sozusagen notfallmäßig parat stehen haben, wenn es einem dann schlecht geht. Und genau.
Und dann wären tatsächlich auch so Skillketten zum Beispiel geübt, um irgendwie zu sagen, erst probiere ich das aus, wenn das nicht hilft, mache ich das. Oder wenn ich eine besonders starke Emotion habe, passt eher der Skill. Wenn ich eine eher leichte habe, passt der oder so. Und dass man da so ausprobiert, sich das zum Beispiel auch aufschreiben kann auf eine kleine Notfallkarte, um die im Portemonnaie zu haben, um im Zweifel zu wissen, was wollte ich nochmal machen. Man kann Freunde einweihen, die dann vielleicht wissen, wie sie einem helfen können in einer Situation der Panik oder der Traurigkeit. Das ist alles, was so unter Skills-Training fällt.
Ja, also so, das ist auch nochmal so bildhaft, dass dann so ein äußerer Schmerz von einem inneren Anspannungszustand entlassen kann, ist, dass manche sich auch einen Kirschkern in den Schuh legen und damit laufen. Und das tut echt weh. Und das, aber wie gesagt, dieses im Außen etwas anders spüren, dann ja so eine die Möglichkeit gibt, diesen inneren Anspannungszustand, der extrem unangenehm sein kann, oder auch eine innere Leere, ne, auch so einen sich so ganz unverbunden fühlen und genau daraus dann so ein bisschen helfen kann, da rauszukommen.
Ich habe gerade noch, bevor wir auf ein anderes Beispiel von besondere innere Zustände kommen, noch ein Bedürfnis, noch mal was zu sagen. Ich finde, die Selbstverletzungen sind so ein gutes Beispiel dafür, wie Dinge von außen, wenn man es nicht kennt, total irrsinnig quasi aussehen können und es aber für die Psyche, wenn man sich dann genauer mit einem Menschen auseinandersetzt oder mit einer Erkrankung auseinandersetzt, vielleicht nicht die cleverste Lösung ist oder so, aber eben eine Lösung, die sich irgendwie über die Zeit gefunden hat. Und ich fand das damals echt augenöffnend, als ich gehört habe, dass es Studien dazu gibt, wie es nachweisbar ist, dass sich Anspannungen auch durch Selbstverletzungen reduzieren, also merklich auf EEG, EKG, wie auch immer, hormonell. Und ne, das mag von außen ja total doof aussehen, so nach dem Motto, du machst dir ja noch mehr Probleme mit. Und trotzdem ist es, funktioniert's. Und es geht dann eher darum, immer funktionalere Strategien zu finden. Ne? Ich will jetzt keine Werbung machen für Selbstverletzungen.
Nein, nein, aber es werden auch Endorphine freigesetzt. Ja. Ne? Und in dem Moment ist es halt die Möglichkeit, da rauszukommen. Und da kann man einfach nur mal sehen, wie groß eine innere Not sein kann, dass so ein, ne, was man ja sonst eigentlich als unangenehm empfinden würde, ne, sondern sich einen Schmerz zufügen durch irgendwie ne, Haut aufschneiden oder so, dass es dann die bessere Wahl sein kann. Und natürlich ist es keine funktionale Bewältigungsstrategie, wie auch andere Dinge nicht, keine Ahnung, wenn man dann Drogen konsumiert oder Gewalt ausübt, ganz genau. Aber wenn nichts anderes zur Verfügung steht, bringt es einen erstmal da durch. Und ich finde auch, also als ich noch jung war, wurden auch so Menschen mit Borderline-Erkrankungen, die sich selbst verletzt haben, denen wurde auch eher so eine Art Manipulation unterstellt. Ne? Sie damit einfach so Aufmerksamkeit erhaschen wollen oder so. Es gab wenig Verständnis, was ich von Anfang an schon irgendwie eine krude Theorie fand. Und jetzt bin ich ganz froh, dass sich das Bild Gott sei Dank irgendwann auch ein bisschen geändert hat. Also auch leider eine der Störungen mit einer ganz hohen Stigmatisierung behaftet. Die anderen Persönlichkeitsstörungen sind ja aus dem ICD-11 jetzt quasi entfernt worden, aber Borderline nicht, weil es da anscheinend ja diese angepassten Therapien gibt. Aber genau, tun wir mal alles dafür, dass wir da die Stigmatisierung hoffentlich auch loswerden. Und nah am Borderline von dem, dass es dann auch oft verwechselt wurde und auch viele Menschen diese Diagnose bekommen haben, obwohl eigentlich etwas anderes dahinter steckt. Da kannst du ja noch ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde auch so der Kurs, den du anbietest für die Menschen mit ADHS, ne, dieses Gruppencoaching, hat ja einen Namen, der schon direkt darauf hindeutet, worum es auch gehen kann, ne?
Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon in der letzten Folge irgendwie erzählt habe. Der Axel Konrad und ich haben zusammen ein Business-Coaching für Erwachsene mit ADHS gegründet und das heißt Dragon Riders, also die Drachenreiter, DrachenreiterInnen. Mit der Idee, dass wenn so ein typisches Gehirn vielleicht so ein zahmer Ackergaul ist, ist so ein ADHS-Gehirn eher so ein etwas doch auch wilder Drache, der sich nicht so leicht einfach sagen lässt, was zu tun ist und mit dem man irgendwie lernen muss, umzugehen und dessen Kraft und Intensität. Und eben auch unter anderem deswegen, weil ADHS für viele Menschen, nicht für alle, aber für viele bedeutet auch, dass die Emotionen auch sehr intensiv sein können, die negativen wie die positiven und dass Emotionsregulation total wichtig ist.
Oder schwierig. Ja,
also wichtig oder schwierig ist, um damit umzugehen.
Aufgrund der Impulsivität auch, ne, oder auch diesen positiven wie negativen Hyperfokus und deswegen auch die Verwechslungsgefahr da halt eher war gerade, ich denke eher bei Frauen dann auch noch, die dann auch mehr die Borderline PS diagnostiziert bekommen haben und
rummelt der Hund.
Ja, genau, hat auch was dazu zu sagen. Und deswegen, da gibt es sicherlich auch Ähnlichkeiten, auch in dieses, ne, so plötzlich in was reinfallen, auch emotional gar nicht mehr dann rauskommen, die Rejection Sensitivity Dysphoria, also auf der Beziehungsebene sozusagen da auch so empfindlich zu reagieren, was natürlich auch typisch ist für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, da ganz, ne, mit ganz sensiblen Antennen sozusagen in der Beziehung zu sein und vielleicht auch eher in so einem Schwarz-Weiß dann die Dinge zu erleben. Also jemand ist komplett für mich oder gegen mich oder eine Situation ist sicher oder unsicher. Und also da gibt es Ähnlichkeiten, aber gibt es halt eben auch Unterschiede, vor allem auch in Bezug auf die Ursache dieses Empfindens so. Aber von daher kannst du ja nochmal erzählen, wie ihr in dem oder wie du mit den Menschen mit ADHS, mit denen du arbeitest, mit der Impulsivität und den dysregulierten Emotionen, genau, wie ihr damit umgeht oder was da so der Ansatz ist.
Ja, eigentlich ähnlich wie das, was wir schon gesagt haben. Ich glaube, das ist was ich eh auch mag an dem ADHS-Thema, dass die Strategien, die man da so nutzen kann, funktionieren ja auch für alle anderen. Die sind, würde ich sagen, dann nur Stress erprobt. Also die Methoden müssen besonders gut sein, um auch bei ADHS zu greifen. Und deswegen ist es oft so, dass wenn man ja so ein typische Coaching-Ratschläge liest, irgendwie auf LinkedIn, dass die für Menschen mit ADHS nicht greifen. Und andersrum, wenn jemand mit ADHS sagt, mir hat Folgendes geholfen, dann kann man das eigentlich kann das eigentlich jeder anwenden. Und deswegen mag ich das gerne, ne? Und es ist aber schon auch ähnlich zu dem, was wir gerade gesagt haben. Also auch da sprechen wir über Skills und tauschen uns aus, was gute Skills sind. Es ist aber sicherlich auch allein schon hilfreich, ein bisschen mehr über das eigene Gehirn zu verstehen und zu wissen, warum man da jetzt vielleicht gerade auf die negativen Dinge so schaut, ne? Wenn man das Thema Hyperfokus verstanden hat, dass die Aufmerksamkeit eben, ja, ich sag mal, ein bisschen magnetisch angezogen werden kann von Dingen, die man vielleicht gerade gar nicht möchte. Und sich dann so verengt, dass
wie
es auch helfen
kann. Ja, genau. Im Prinzip, ja,
wie so ein Taschenlampenkegel, ne, der irgendwie dann nur auf die Kritik schaut, die man gerade bekommen hat. Und
alles, was es relativieren könnte, wird in dem Moment nicht mehr wahrgenommen, ne? Also wenn bei der Kritik dann nur noch die Kritik wahrgenommen wird und all die anderen guten Sachen, die vorher auch gesagt werden, eigentlich dann nicht mehr zugänglich sind, zum Beispiel. Mhm.
Und deswegen ist es so, betten wir das ein auch in so Achtsamkeit, also erstmal selbst Achtsamkeit jetzt nicht im Sinne von meditieren, sondern achtsam sein mit dem, was ich gerade überhaupt empfinde, welche Emotionen habe ich überhaupt gerade, wie heißt die, ne, dass das als erstes kommt, dass man dann, wenn man dann rausgefunden hat, welche es denn ist, mit Skills arbeiten kann, aber eben auch mit Verständnis, mit, ne, Acceptance and Commitment, also lernen, selbst mitfühlsam zu sein. Das fällt Menschen mit ADHS sehr schwer. Die sind oft sehr gemein mit sich selber, haben sehr, sehr selbstabwertende Momente. Und deswegen auch als Gruppencoaching absichtlich gemacht, weil man mit anderen oft so viel netter ist als mit sich selber. Und das bei anderen mal zu hören, was denen so passiert, wie deren Alltag aussieht, und dann so fürsorglich drauf zu gucken und es eher sympathisch zu finden und dann zu merken, ach Moment, mir passieren ja genau die gleichen Dinge und mich selber werte ich furchtbar ab, ist was ganz Wirksames. Und dann aber auch nochmal das Thema Kommunikation, wo wir dann schauen, wie kann ich denn meine Bedürfnisse auf der Arbeit gut kommunizieren, wie kann ich meinem Team, wenn ich Führungskraft bin, sagen, dass ich ADHS habe, ohne vielleicht mich automatisch zu outen. Also über Arbeitsfähigkeit zu sprechen und zum Beispiel zu sagen, ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback gibst, wenn du das irgendwie gut einbettest in zum Beispiel auch eine gute Nachricht oder mir hilft es zu wissen, dass ich Feedback bekomme oder, ne, dass das irgendwie gut vorbereitet ist. Also dass man lernt, darüber zu kommunizieren, über die eigenen Bedürfnisse und es dadurch auch zu steuern. Genau. Und am Ende gibt es eben nicht den einen Trick oder den einen Tipp, sondern es ist ganz viel Trial and Error und Ausprobieren. Mhm. Das ist so, ne? Bei so einer Skills-Therapie, Skills auf einer Borderline-Station, DBT, Skills-Training, gehen alle mit einem anderen Koffer nach Hause. Es ist nicht so, dass die alle den gleichen Koffer packen mit Methoden, sondern alle gehen mit anderen Methoden nach Hause, aber man kann sich auf Ideen bringen gemeinsam.
Was doch nochmal ein Beispiel dafür ist, dass Sachen, die bei der einen Problematik oder beim einen Thema passen, auch für andere hilfreich sein können. Zum Beispiel ist ja das Kurzzeitgedächtnis bei der ADHS stark beeinträchtigt, ne? So Dinge, die mal eben vorbeigehen gesagt werden, ne? Man rutschen ganz oft einfach so durch. Es ist aber auch so, auch bei einem hohen Stresslevel ist es genauso. Also jemand, der einfach, ich sag mal, so kurz vorm Burnout ist oder jetzt sehr stark durch eben, ne, die Krisen im Außen gestresst und Cortisol geflutet ist, da ist anscheinend, das habe ich jetzt gerade noch irgendwie letztens gelesen, dass das Kurzzeitgedächtnis da genauso beeinträchtigt ist. Das heißt, so ein bisschen ist es ja manchmal auch wurscht, woher die Problematik kommt, wenn man weiß, ah, das Gehirn kann, also nee, ich bin nicht komisch und ich bin nicht, also ist jetzt keine degenerative Krankheit oder so, sondern einfach auch zu wissen, dass das Gehirn zu solchen, ja, Aussetzern fähig ist und wie man dem dann einfach gut begegnen kann, das einfach mit einzukalkulieren dann, ja.
Ja. Und zum Thema ADHS haben wir auch noch eine in der Community durchaus bekannte Stimme, nämlich der Martin Winkler hat uns auch einen O-Ton hinterlassen oder gesendet. Der ist Psychiater und in einer Klinik tätig und aber auch sehr aktiv auf LinkedIn, schreibt Blogs und so weiter und hat auch noch mal was zum Thema Emotionsregulation.
Genau, bei ADHS. Der ist so Experte für ADHS und Autismus.
Genau.
Hallo, gestern hatte ich in meiner ADHS-Spektrum-Community eine ganz interessante Frage zum Thema emotionale Dysregulation. Ich bin mit einer durchaus nicht nur angenehmen Tätigkeit beschäftigt, also zum Beispiel wickeln, es kommt mein Mann daher, es sieht die Windel, die entsorgt werden muss, er nimmt sie, um mir zu helfen und möchte sie zum Müll bringen. Und ich fahre dazwischen, weil mich das völlig aus meinem Ablauf bringt. Das als konkretes Beispiel, aber es taucht nicht nur da auf. Ich finde es so absurd, denn es ist ja im Grunde hilfreich. Aber nicht für mich. Es kostet mich in dem Moment ungleich mehr Kraft, Energie, Aufwand, wenn unabgesprochen dazwischen gefunkt wird, als wenn ich es selber mache. Warum reagieren wir ADHSler so stark auf negative Emotionen und Unterbrechungen? Da gibt es ja verschiedene Aspekte. Einer ist sozusagen die Unterscheidung von Hot und Cold Emotions, also kalte und heiße Emotionen oder Exekutivfunktionen. Die Fähigkeit, emotionale Reaktionen zu regulieren, ist bei ADHS beeinträchtigt. Negative Emotionen wie Frust, Enttäuschung, Kritik, aber eben auch Unterbrechungen von einem vorher geplanten Ablauf können schneller die Kontrolle übernehmen, weil das innere Bremssystem, die sogenannte behaviorale Inhibition oder die kognitive Kontrolle nicht stark genug ist. Andererseits haben wir eine verstärkte Sensibilität. Negative Reize werden besonders intensiv wahrgenommen und diese emotionale Sensibilität trifft eben auf die verminderte oder noch kalte Bremse. Neurobiologisch zeigen Studien, dass unser limbisches System, der Mandelkern, also das emotionale Alarmzentrum im Gehirn, bei ADHS eher hyperaktiv, also überaktiv sein kann. Gleichzeitig ist der präfrontale Kortex, also das Vorderhirn, weniger aktiv, also schläft noch so ein bisschen. Das führt dazu, dass negative Emotionen stärker und weniger kontrolliert erlebt werden. Andererseits haben wir aber auch so ein Problem mit dem Loslassen. Das nennt man dann emotionale Persistenz. Negative Emotionen brennen sich irgendwie ein. Ein Streit oder Enttäuschung kann länger im Kopf nachhallen. Und all das fasst man ja dann auch als Rejection-Sensitive Dysphoria zusammen. Ich stelle mir manchmal einen Rentner vor, Horst, der quasi alle diese Erlebnisse für einen Tag quasi zurückhalten soll. Oder ich stelle mir halt vor, wie er so gemütlich eine Tasse Kaffee trinkt und mich beruhigt. Das ist so eine der Strategien, wie ich damit umgehe. Eine andere ist halt über innere Bilder und bilaterale Stimulation. Und der Austausch mit anderen hilft mir auch. Es wäre ganz interessant, andere Erfahrungen und andere Strategien vielleicht auch in den Kommentaren zu diskutieren. Soweit von mir.
Ja, und Martin sagt auch deswegen, wir ADHSler, weil er selber auch ADHS hat und darüber auch schreibt, deswegen spricht aus Erfahrung. Und ich mag den Horst gerne, also sich zu fragen, ja, also das ist ja auch eine Möglichkeit der Distanzierung, wenn man sich jemand anderen vorstellt, wie würde der darauf schauen, wie würde der damit umgehen, ist man wieder so ein bisschen raus aus diesem überflutenden Heißen. Und finde das schön, es geht ein bisschen in Richtung auch dieser Gestalten, von denen ich eben sprach, wenn Dinge so eine Form bekommen, einen Namen, wo man sich vorstellen kann, jemand sitzt wirklich mit am Tisch, ist das für viele total hilfreich. Man kann das nämlich üben, ne? Ach ja, der Horst oder so, ne? Horst, was meinst du denn? Also, wenn man, je häufiger man da mit dem Horst am Tisch sitzt, desto wirksamer wird der Horst wahrscheinlich.
Absolut. Das ist auch neuronal so, dass sich da Neuverknüpfungen bilden. Das kann man richtig sehen. Also, das ist genauso, wenn du, kennst du dieses Bild, wo man entweder die Vase sieht oder zwei Gesichter. Das ist ja die gleiche Situation sozusagen und man sieht es entweder so oder so drauf. Und wenn man jetzt übt, quasi durch eine, also anders drauf zu schauen, durch die Horstbrille drauf zu schauen zum Beispiel, dann wird ja die ganze Situation komplett anders wahrgenommen. Und das ist halt am Anfang noch ein ganz kleiner Trampelpfad quasi im Gehirn. Das muss man dann sehr bewusst ein bisschen mit mehr Anstrengung tun. Je öfter man das macht, desto leichter wird dann sozusagen der Zugang. In sehr stressigen Situationen, also je stressiger und gefährlicher etwas ist, desto mehr neigen wir doch unsere alten Lösungen sozusagen und unsere alte Sicht. Deswegen fallen wir dann doch auch immer mal wieder in die alten Muster rein. Aber je öfter das andere geübt ist, desto leichter ist es zugänglich. Das heißt, ich sag mal, bei mittelschwerem Stress ist es dann, wird es dann irgendwann dann trotzdem auch möglich, in den ruhigen Horstmodus sozusagen zu kommen oder welcher uns dann auch immer hilft. Ja.
Und das heißt aber auch, dass man besser nicht in den ganz akuten Momenten übt, sondern in, sagen wir mal, mittelschwierigen Situationen Strategien, weil sonst werden sie wahrscheinlich nicht funktionieren, weil man sie einfach noch nicht genug antrainiert hat.
Absolut.
Und was er eben noch sagte, war bilaterale Stimulation. Das ist ja was auch in der Traumatherapie wichtig ist, wo zum Beispiel durch die Bewegung über die Augen beide Hirnhälften angesprochen werden. Man weiß ja aus der neurologischen Forschung ganz gut, dass bei Stress, bei Traumata, bei Anspannung oft irgendwie die eine Gehirnhälfte so ein bisschen überreagiert und die andere, die eher logische Hälfte und so weiter, so ein bisschen runtergefahren. Und man versucht, die beiden Hälften so miteinander ins Gespräch zu bringen, indem man zum Beispiel mit Augenbewegungen arbeitet oder mit Tapping, also indem man die rechte Hand auf die linke Schulter legt und die linke Hand auf die rechte Schulter und sich so eben abwechselnd so ein bisschen klopft. Oder es kann auch an den Beinen sein. Das ist was zum Beispiel bilaterale Stimulation ist und was auch viele Menschen mögen, ist so bilaterale Musik hören oder die heißt manchmal auch, heißt sie 8D-Sound oder 3D-Sound oder so. Also wenn man so 8D-Sound eingibt bei einem Musikstreaming-Dienst dann und das auf die Kopfhörer packt, dann wandert der Ton von links nach rechts. Und das ist so, als würde die Box um einen sozusagen rum sich drehen, ne? Und die ist nicht immer an der gleichen Stelle. Und dadurch sind auch beide Gehirnhälften aktiviert. Das ist auch sehr beruhigend. Und dann haben wir tatsächlich, würde ich direkt anschließen, auch noch einen O-Ton von einer Kollegin, die eben auch Organisationsentwicklung und Trainings macht und die selber ADHS hat und die über ihre Gefühle spricht und dann auch die Gefühle bei ihrer Tätigkeit. Sie stellt sich auch selber vor.
Hi, ich bin Christine Stein. Ich arbeite seit fast 20 Jahren in der Organisations- und Personalentwicklung und seit diesem Jahr auch als Mediatorin. Ich weiß jetzt seit einigen Jahren, dass ich selbst ADHS habe und bin seitdem auch auf einer ziemlichen Reise, mich selbst nochmal genauer zu erkunden und vor allem sehr genau bei mir hinzuschauen. Und dabei bin ich zum Beispiel auch darauf gestoßen, dass ich ganz viele Jahre meine Gefühle, also meine Emotionen total unterdrückt habe und ja eigentlich abgeschlossen habe. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich schon in sehr frühen Jahren erkannt habe oder entdeckt habe, dass meine Gefühle viel zu intensiv sind, viel zu stark und wie vieles, was Menschen, die neurodivergent sind, betrifft, von allem zu viel habe. Und dann habe ich nicht damit umgehen gelernt, sondern habe einfach sie ja weggedrückt und abgeschlossen. Und jetzt seit einigen Jahren bin ich sozusagen dabei zu untersuchen, wie ich das in Zukunft hinbekomme und wie ich das eigentlich besser gestalte. Ich habe dieses Jahr vor allem in erster Linie mit einer Art Tagebuch und Vokabelliste angefangen. Das heißt, ich habe mir ganz viele Vokabeln, also Gefühlswörter, überhaupt erstmal vor die Nase gelegt und habe jeden Tag überlegt, welche dieser Wörter sprechen mich eigentlich an, denn ich hatte eigentlich gar keinen Wortschatz dafür. So, und dann habe ich jetzt in diesen letzten Monaten sehr viel Wörter gelernt und jeden Tag in mich reingeschaut und geguckt, was sind das eigentlich für Emotionen, sowohl angenehme als auch unangenehme. Und habe darüber hinaus dann geschaut, okay, wenn es unangenehme Emotionen sind, die deuten ja auf unerfüllte Bedürfnisse hin, welche Bedürfnisse könnten das sein? Und habe so wirklich erst gelernt, ja, meine eigenen Gefühle überhaupt erstmal zu erkennen und sie dann auch zu benennen.
Ich finde das so schön, weil es auch, also einerseits einfach diese Hinwendung so wertfrei, ne, so gucken, was fühle ich, was gibt alles für Gefühle. Und das ist ja auch, was man mit Kindern eigentlich macht. Da gibt es auch so schöne Kinderbücher irgendwie. Wie ist das mit dem Vogel, mit den Schubladen, mit den Gefühlen? Ach Gott, immer
wieder. Musst du nachreichen.
Ja, nein, es gibt auf jeden Fall sehr schöne Bücher, wo man eben Kindern zeigen kann, was es eigentlich für Emotionen gibt. Und in dem Moment, wo ich dem Kind ja auch sage, irgendwie, die gibt es, ne, dann fühlen wir uns irgendwie empört, allein oder ne, fröhlich oder albern oder wie auch immer, wird ja auch gleichzeitig suggeriert, und das ist menschlich und das ist in Ordnung, so zu fühlen. Ne? Das kann es so geben. Und so wird irgendwie das, was du heute zu Anfang gesagt hast, was so groß und diffus in einem ist, kriegt dann auf einmal einen guten Platz und darf da so sein und wird auf einmal übersichtlich und handhabbar. Und es klingt so, weil ne, bei ADHS werden Gefühle ja auch oft irgendwie so im Knäuel und so, ne, so diffus und durcheinander empfunden. Dieses schön Sortieren, dass das auch dann so eine Ruhe und Übersicht bringt.
Ja, wir haben tatsächlich auch in dem Gruppencoaching, weil du eben nach so konkreten, du fragtest ja nach konkreten Dingen aus dem Gruppencoaching. Eine Sache war zum Beispiel auch so Kindermalbücher, wo es um Emotionen ging, zum Ausmalen oder zum Reingucken, welches Gefühlstier, Monster, wie auch immer ist es denn gerade. Und das war auch so eine Sache, die besprochen wurde, ne? Neben diesen Vokabellisten, aber eben auch tatsächlich Kindermalbücher zu dem Thema.
Total. Ich finde das wirklich, das ist unterschätzt. Auch hatten wir das schon mal gesagt, diese Filme, diese Pixar-Filme mit Alles steht Kopf. Da werden, ne, so die Basisemotionen ja auch als, weiß ich nicht, ne, so figürlich dargestellt und auch sehr liebevoll einfach betrachtet. Und ich empfehle das absolut auch Erwachsenen, sich das gut anzuschauen. Denn das ist so wertvoll, denn es hilft uns ja gar nicht, nur uns rein, ich sag mal, rational mit den Emotionen zu befassen, sondern sozusagen Bilder, die dann auch sozusagen das eigene Gefühl dazu nochmal wieder anders einrahmen oder abholen oder so diese Verbindung herstellen, die ich für total effektiv. Also von daher soll man sich da auch nicht irgendwie albern bei vorkommen oder so. Es können auch zum Beispiel hier Thema Emotionsregulation, wenn Menschen noch irgendwo ein Kuscheltier haben, wo sie eine positive Emotion haben, wunderbar, ne? Also es gibt viele Anteile in uns und auch gerade verletzte Anteile, die werden nicht älter. Ne? Es laufen auch immer Jüngere mit und sich auch um die gut zu kümmern. Durch sowas, ja, ist mit Sicherheit eher hilfreich.
Und das, ich meine, Kinderdinge sind ja auch oft spielerisch, ne? Irgendwie lustvoll, kreativ, nicht so ernst. Es muss nicht alles eine ernste Fortbildung sein zu dem Thema. Auch wenn es tolle Fortbildungen gibt, gerade zu dem Thema Selbstmitgefühl, Achtsamkeit, ne, so. Genau, da auch zu gucken, kann ich vielleicht mal einen Bildungsurlaub oder so machen und mal eine Woche mich mit dem Thema auseinandersetzen. Auch total in Ordnung, aber es darf auch das Spielerische sein. Ja, der letzte O-Ton ist nochmal von Christine, die ihr sagt, wie das in der Arbeit relevant ist für sie. Ach, der Seelenvogel ist das Buch, was
genau,
Tina eben meinte.
Genau, der Seelenvogel, ich habe es jetzt gegoogelt. Also genau, und da werden ganz schön Emotionen drin. Unterschiedlich illustriert und beschrieben.
Wie das ist ein Kinderbuch?
Ja, ist ein Kinderbuch,
schön.
Genau.
Genau, Christine nochmal.
Als ich mit der Ausbildung zur Mediatorin begonnen habe, habe ich relativ schnell gemerkt, dass die wichtigste Aufgabe als Mediatorin eigentlich auch in allen anderen Jobs, die ich sonst mache, also wenn ich Teams begleite, Teamentwicklung mache oder Organisationsberatung oder ähnliches, dann ist es wichtig, dass ich so als Resonanzkörper funktioniere, also die Gefühle und Bedürfnisse der anderen wahrnehme. Das kann ich eigentlich ziemlich gut, sie aber dann auch benenne. Und das konnte ich eben nicht. Deswegen habe ich ja selbst erstmal bei mir angefangen und geguckt, ne, was sind eigentlich meine Emotionen und dafür Wörter gelernt. Und das ist etwas, was ich auch jetzt in der Mediation sehr gut einsetzen kann. Denn die meisten Menschen haben auch nicht gelernt, über ihre Gefühle zu sprechen oder sie zu benennen und schon gar nicht zu sagen, was die Bedürfnisse sind, die vielleicht unerfüllt sind. Und ich sehe das da als meine Aufgabe, das Ganze wahrzunehmen und zu benennen, also ja zu spiegeln im weitesten Sinne, also zu schauen, okay, sind das die Bedürfnisse oder sind das die Gefühle, die ich hier verstehe und wahrnehme und sie dann wieder hinzugeben und sagen, ist das so? Ne? Ist das das, was du gerade eigentlich sagen willst oder was du vor allem fühlst? Und das hilft schon dabei, den Menschen, mit denen ich arbeite, vor allem in der Mediation, also wenn es um Konflikte geht, erstmal überhaupt eine Brücke zu schlagen, also in die eigenen Gefühlswelten hineinzugehen und dafür ja die Dinge zu benennen, Wörter zu sagen, zu sprechen und dann zu gucken, ist es das? Ist es das Gefühl? Ist es das Bedürfnis? Geht es darum? Und das nimmt erstmal ganz viel ja, Dynamik aus dem Raum und ja, entschleunigt eigentlich den Prozess. Und das finde ich ganz schön, weil das hilft total dabei, die eigenen Gefühle überhaupt zu regulieren. Ich finde, es ist total wichtig, erstmal zu erkennen, die bei sich wahrzunehmen, sie zu benennen und dann zu schauen, okay, was mache ich jetzt damit und wie gehe ich eigentlich damit um?
Ja, sehr schön. Auch das Thema so entschleunigen, ne? So langsamer und genauer und da näher dran. Eigentlich so die, ich wollte gerade sagen simple Sachen, aber so simpel ist es ja gar nicht. Ne? Vor allem, ich weiß nicht, hast du dich auch mal mit gewaltfreier Kommunikation auseinandergesetzt. Ne? Da wird ja unterschieden zwischen, ich sag mal, echten Gefühlen und nicht richtigen Gefühlen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich fühle mich betrogen, dann ist es ja laut der gewaltfreien Kommunikation kein gewaltfreier Ausdruck, weil es impliziert, dass der andere was also betrogen hat, ne, oder was falsch gemacht hat, sondern dann fragt man ja eher, ja, wie fühlst du dich denn, wenn du betrogen wurdest, ja, vielleicht verletzt, verunsichert. Und in der gewaltfreien Kommunikation, da geht's dann auch darum, oder ist ein Schritt, ganz erstmal die ganzen Gefühle mal zu lernen. Also was gibt es denn alles für Gefühle, um sie gut ausdrücken zu können? Und das ist wirklich nicht so einfach. Also, oder viele Menschen haben da wirklich nicht so einen Zugang zu, sondern sind sehr schnell dabei beim Argumentieren und warum wer wie Recht hat und warum was nicht in Ordnung ist und so weiter. Aber welches Gefühl es eigentlich auslöst, da sind oft die Worte gar nicht so vorhanden. Von daher kann ich das wirklich nur auch unterstreichen, dass das mit Sicherheit sehr hilfreich ist, das auch so anzubieten.
Und es gibt tatsächlich auch so Poster, die man oder Abbildungen, die man sich einfach ausdrucken kann, so Räder, wo so man erstmal so sieht, ist es eher, was sind so die groben Emotionen? Eher gut, eher schlecht. Freude, Wut, Trauer.
Ja, so die Basisemotionen.
So, und dann wird da aber nochmal differenziert. Dann sind man noch so noch weitere Kästchen pro Emotionen und so. Und das ist schon für viele total hilfreich, um sich so anzunähern und zu schauen, wo lande ich denn dann da, wenn ich da genauer hinschaue. Ist es jetzt Enttäuschung oder Scham oder Schuldgefühl oder ist es Einsamkeit oder ist es irgendwie Melancholie?
Total, ja. Was ich dich noch fragen wollte, Katrin, ich glaube, gerade im professionellen Umfeld kann das auch wirklich tricky sein, dass Menschen vielleicht ein bisschen so tun, als wären sie in einer Situation gut bei sich und hätten ihre Emotionen reguliert, aber haben das eigentlich gar nicht und sind eigentlich eher in einer Abwehr, rationalisieren oder sind vielleicht dann doch passiv-aggressiv oder so. Ich denke, ne, so wenn wir so in Freundschaften und Beziehungen sind oder im familiären Kontext, geht's vielleicht noch ein bisschen direkter zu. Aber gerade wenn, ne, wenn so die Erwartung auch da ist, dass wir jetzt ja unsere Wut oder unsere Verletztheit oder unsere Enttäuschung nicht so zeigen dürfen, kann ich mir vorstellen, dass das dann manchmal auch ein bisschen, ja, neudeutsch auch so, ne, zu toxischen Situationen kommen kann. Was sind denn da so deine Erfahrungen, gerade wenn es darum geht, dass es ja auch um Machtgefälle geht, ne, Menschen mit Verantwortung und wie hast du es so auch schon mal, ich meine, das wird wahrscheinlich jeder schon mal so erlebt haben, dass vielleicht auch jemand in einer Machtsituation dann vielleicht auch eher noch nicht ganz seine Emotionen reguliert hat, aber vielleicht doch so getan hat oder nicht so offen mit war. Und genau, was empfiehlst du da?
Ich habe gerade gedacht an tatsächlich auch das Thema Suizidrate, weil, also ich weiß, das ist jetzt ein weiter Sprung, aber dass man ja tatsächlich, dass Männer sich häufiger suizidieren und gleichzeitig es aber ja auch einen gesellschaftlichen Druck gibt, als Mann typischerweise wenig Emotionen möglichst zu zeigen, nicht so emotional, ne, irgendwie nicht so emotional zu sein. Also es passt ja offensichtlich auch irgendwie nicht zusammen, dass da einerseits nichts gezeigt werden soll und andererseits dann aber es so eine heftige Emotion gibt, dass es zu einer ausweglosen oder einer endgültigen Emotionsregulation kommt, nämlich dem Suizid. Endgültiger kann man seine Emotionen ja am Ende nicht regulieren oder wie soll ich sagen, mit mehr Konsequenz.
Ja.
Und da habe ich gerade dran gedacht, nicht, dass jetzt irgendwie davon, dass das auf alle Menschen im Berufsleben zutrifft, aber dass dieses, je höher der Druck dass keine Fehler okay sind, dass man keine Emotionen zeigen darf und so weiter, desto höher das Risiko, dass vielleicht auch privat was zusammenbricht, dass vielleicht ein Substanzkonsum entsteht, dass vielleicht Macht ausgeübt wird, um darüber auch aggressiv sein zu dürfen, vielleicht mal irgendwie, indem man andere abwertet. Und ich würde auch sagen, desto höher das Risiko für Burnout. Also für viele ist auch viel Arbeiten eine Möglichkeit, sich abzulenken. Also man kann sich ja, wenn man sich auf die Sache konzentriert, auf das nächste Projekt und so weiter, ist ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel Raum, noch irgendwas zu spüren. Ja. Ne? Also da kommen wir mal wieder zur Sache, oder? Ne? Es ist so, der Tisch ist voll. Und wie viele Menschen antworten auf, wie geht's dir? Ich bin busy oder ich bin beschäftigt oder so. Ist das eigentlich eine Emotion? Eher nicht, ne? Aber es überdeckt so. Es ist
eher eine Vermeidung einer Emotion auf jeden Fall, ne? Und jetzt hast du das so beschrieben, ein bisschen aus der Perspektive der Menschen, die so, ne, wo so die Erwartung besteht, dass die ihre Emotionen halt quasi immer im Griff haben müssen. Und das, ich finde es ja auch gerade aus der Perspektive von den Menschen, die mit diesen Menschen zu tun haben, dann ja wiederum auch spannend, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass das auch spooky ist, wenn da Emotionen eher, ich sag mal, unterdrückt oder kontrolliert werden, anstatt reguliert. Und ich finde, daran merkt man auch so, dass es eigentlich überhaupt nicht schlimm ist. Ganz im Gegenteil, das viel sicherer macht, wenn man zum Beispiel auch sagt, boah, ich bin gerade noch so sauer, ich kann mich da jetzt noch gar nicht drüber unterhalten, müssen wir mal irgendwie heute Nachmittag machen oder so. Oder jemand auch sagt, du, ich habe halt gerade selber überhaupt, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht, ich bin irgendwie total fertig. Auch das kein Stück von der Kompetenz oder Autorität wegnimmt, wenn man es nämlich gut benennen kann und daran noch so ein Bedürfnis anschließt, was jetzt gut zu tun ist, ist es sofort wieder für alle gesichert. Also dieser Anspruch, immer zen-mäßig in der totalen Balance zu sein, weder realistisch noch notwendig ist, um den Raum gut für alle zu halten.
Ja, wir haben als Führungskräfteteam mal wann drüber gesprochen, was uns denn so triggert. Was sind die Sachen, die uns am ehesten, und ich weiß, Trigger ist auch wieder so ein Wort, was einige nicht mögen, aber so.
Wir können ja sagen, aktiviert.
Was ist das, was mich plötzlich, ne, was mich bewegt oder wo ist mein Wunderpunkt? Und das war total hilfreich zu wissen, was die anderen nervt und was die so in Rage bringt oder so. Und ich hatte meine Führungskraft, die das irgendwann so ein bisschen unterschieden hat mit heute ist das Fenster auf oder heute ist das Fenster zu. Und er meinte, er hat so Fenster ist zu Momente, wo wirklich nur die Sachinformation gerade noch durchpasst und nur so das Wichtigste. So nach dem Motto, was willst du jetzt von mir sagen? Also welche drei Punkte willst du besprechen? Wie kann ich helfen? Was willst du? Und da ist dann nicht mehr so viel Raum für Kontext und Konfliktklärung oder so oder die emotionalen Sachen. Und dann gab es aber auch Momente, wo das Fenster gut offen war, man sowas total gut besprechen konnte. Und dann gab es da eben eine Vokabel für, also heute ist eher so ein Fenster ist Zutag.
Das ist doch wunderbar.
Und das ist okay, kann man sich darauf einstellen. Dann weiß man irgendwann so ein bisschen, wie gestalte ich ein Meeting, wenn gerade Fenster ist Zutag ist.
Total. Und wenn man dann eben weiß, auf der anderen Seite, wenn einfach die andere Konsequenz wäre, Emotionen die ganze Zeit unterdrücken zu müssen, was dann ja vielleicht doch auch eher zu so Bitterkeit. Also ich sag mal so, man kann ja auch Emotionen auch nicht selektiv betäuben. Dann bist du irgendwann ganz abgespalten davon und dann geht dir wahrscheinlich auch die Empathie oder das Mitgefühl für dich selbst und auch für die anderen dann verloren und auch die Freude am Beruf. Also von daher, wie gesagt, das Ziel würde ich mal in Frage stellen, ne, immer den Anspruch zu haben, ganz ausgeglichen und ganz reguliert sein zu wollen.
Fällt mir gerade noch als kleine Empfehlung für die Berufswelt das Buch von der geschätzten Kollegin Magdalena Rogel ein, die ein Buch geschrieben hat, Mitgefühl, also zusammen, also auseinandergeschrieben und im Beruf Mitgefühl oder Mitgefühl mit sich selber haben, die eben auch über Gefühle im Topmanagement spricht, weil sie immer als zu emotional bezeichnet wurde und dann da so ihren, ja.
Da kann ich mich aufregen. So ein Bullshit. Ich meine, Gefühle sind für uns alle die Hauptmotivation. Entweder Unangenehmes zu vermeiden oder irgendwie was zu bekommen, was uns früher gefehlt hat. Das ist dann eine sehr starke Emotion. Und es ist doch nur, also zu sagen, bei anderen gilt dieses Prinzip nicht, ist einfach Quatsch. Es ist dann nur einfach besser verdeckt sozusagen. Und wie gesagt, dann finde ich es eigentlich eher schwieriger, weil es sich dann eher verselbstständigen kann. Ne?
Und gar nicht, woran man ist und warum man jetzt gerade abgewiesen wurde oder warum man jetzt gerade schlechtes Feedback bekommen hat, als wenn jemand sagen kann, ist gerade schlecht bei mir, ja, meine Frau liegt im Sterben oder so. Das ist ja...
Ganz genau. Wer bitteschön hat denn da dann keine Gefühle? Es ist einfach nur ein unterschiedlicher Umgang, ne? Oder vielleicht auch irgendwie so ein bisschen eine unterschiedliche Intensität, in der das irgendwie die Wellen gesurft werden müssen. Das mag sein, aber einen Umgang damit müssen wir alle finden. Und Ja, das.
Das ist, klingt nach einem Schlusswort.
Ja, wunderbar. Ja, schön. Gut.
Schön.
Dann machen wir hier heute einen Punkt.
Okay, danke, Tina.
Ja, danke. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.